Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 61. Sitzung des Ausschusses für die digitale Agenda. Ich begrüße alle Gäste. Wir haben heute ein öffentliches Fachgespräch zum Thema Kartellrecht und Plattformen. Ich freue mich über das große Interesse, dass der Sitzungssaal ist gefüllt. Es ist eine öffentliche Sitzung und freue mich auch, dass die Sitzung im Livestream auf www.bundestag.de verfolgt werden kann. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und begrüße auch unsere Gäste. Die sind genauso spannend wie unser Thema. Zum heutigen Thema sind 5 Sachverständige eingeladen worden. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Herzlich willkommen. Ich begrüße Herrn Dr. Michael Menz, Generalkonsul von Zalando. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Ansgar Baums von HP. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Herr Professor Dr. Justus Haukapp von der Heinrich-Heine-Universität. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, wiederholt bei uns im Ausschuss. Und Herrn Mika Blinn, Verbraucherzentrale Bundesverband. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Bevor wir loslegen, ein paar Dinge zum Verfahren. Wir haben uns in der Obleuterunde in den Fraktionen verständigt über das Verfahren. Zuerst wird es ein 5-minütiges Eingangsstatement geben der Sachverständigen. Was Sie dort sagen, Sie müssen nicht auf den Fragenkatalog unbedingt eingehen. Der liegt ja vor, der ist auch veröffentlicht worden auf unserer Internetseite und im Beteiligungstool. Danach haben wir eine erste Fragerunde in Reihenfolge der Fraktionen, der Stärke der Fraktionen. Dort haben die Abgeordneten 5 Minuten Zeit, ihre Anmerkungen, ihre Fragen zu stellen. 2 Fragen an einen Abgeordneten oder eine Frage an 2 Abgeordnete, an 2 Sachverständige. Und diese erste Runde sammeln wir. In der zweiten Runde und darauffolgenden Runde gibt es dann jeweils eine Frage und dann gleich im Anschluss daran die Antwort des Sachverständigen, jeweils auch mit 3 Minuten begrenzt. Wir haben ein Wortprotokoll, das wir anfertigen werden. Dazu bitten wir Sie, Ihre Mikrofone entsprechend zu öffnen und danach wieder zu schließen, weil es dann möglicherweise zu Rückkopplungen kommen könnte. So, wir halten uns gar nicht lange bei der Vorrede auf und das Wort für das erste Statement hat der Präsident des Bundeskartellamtes, Herr Andreas Mundt. Bitte schön.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde mal versuchen, in 5 Minuten ganz kurz einen Abriss zu geben, wo wir stehen als Kartellamt und welche Aktivitäten wir so entfaltet haben in dieser digitalen Wirtschaft in den letzten Jahren. Die digitalen Märkte sind ja durch besondere Phänomene gekennzeichnet, Netzwerkeffekte, Größenvorteile, Verbundvorteile. Daten sind ein Wettbewerbsparameter, der so in der Vergangenheit keine Rolle gespielt hat. Die Märkte sind unglaublich dynamisch. Wir haben es viel mit Innovationswettbewerb zu tun. Das heißt, ein innovatives Unternehmen löst das andere innovative Unternehmen ab. Und die Diskussion ist eben sehr stark konzentriert auf das Thema Marktmacht, auch bei den großen 4, wie wir sie nennen, GAFA, Google, Apple, Facebook und Amazon. Der Kern der Debatte in dieser digitalen Wirtschaft ist aus meiner Sicht schon sehr stark durch das Wettbewerbsrecht gekennzeichnet. Wir haben es mit wirtschaftlicher Macht zu tun an der einen oder anderen Stelle. Die kann auch für die Konsumenten und auch für das Funktionieren von Märkten tatsächlich gefährlich werden, diese Marktmacht. Man muss eigentlich sagen, dass die Feststellung von Marktmacht in diesen Märkten nicht so ganz einfach ist, aus 2 Gründen. Wir haben es eben mit einer unglaublich innovativen und dynamischen Entwicklung zu tun. Und uns als Wettbewerbsbehörden stellt das eben vor dem Problem, dass wir schneller werden müssen. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, jahrelange Verfahren zu führen. Und zweitens müssen wir eben die Märkte auch verstehen lernen, was auch nicht immer einfach ist angesichts der sehr komplexen Geschäftsmodelle, die wir dadurch teilweise haben. Was haben wir gemacht? Wir haben im Bundeskartellamt ein Think Tank gegründet oder eine Taskforce, wie Sie es immer nennen wollen. Diese Taskforce hat im Prinzip 3 Aufgaben. Und zwar erstens eine theoretische Durchdringung des Themas. Zum Zweiten die Entwicklung von Konzepten, wie wir umgehen mit diesen digitalen Märkten, wie wir sie behandeln im Wettbewerbsrecht. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, weltweit wahrscheinlich einmalig, wir machen auch gleich Fälle und versuchen, die Konzepte, die wir entwickelt haben, auf einer theoretischen Grundlage in die Praxis umzusetzen. Das heißt, wir können auch gleich gucken, funktioniert das, was wir uns ausgedacht haben, oder ist es zu theoretisch und vielleicht nicht nah genug an den Märkten? Als Ergebnis sehen Sie eine ganze Reihe von Fällen, die das Bundeskartellamt in den vergangenen Monaten und Jahren im Bereich der digitalen Wirtschaft gemacht hat. Man sagt, Europa weltweit so ein bisschen, das Amt da auch so ein Stück weit führend ist auf diesem Gebiet. Wir haben uns mit den Bestpreisklauseln bei Hotelportalen beschäftigt und haben diese untersagt. Wir haben uns mit der Bestpreisklausel bei Amazon beschäftigt, das heißt mit der Klausel, dass ein Händler, der über Amazon Marketplace Produkte vertreibt, diese nicht auf einer anderen Plattform preiswerter vertreiben darf. Auch diese Bestpreisklausel haben wir abgestellt. Wir haben Verfahren bezüglich des Internetvertriebs gegen ASICS und Adidas geführt und wir haben nicht zuletzt gerade jüngst ein Verfahren gegen Facebook eröffnet mit der Frage, ob Facebook marktbeherrschend ist und gegen Datenschutzrecht verstößt. Um es klar zu sagen, immer wieder im Zusammenhang mit Facebook, über das ich natürlich nicht so viel sagen kann, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Wir sind nicht die Behörde, die überprüft, ob ein marktbeherrschendes Unternehmen alles richtig oder falsch macht. Aber Facebook ist schon ganz spezifisch und besonders gelagert, weil die Nutzerdaten, die Facebook erhebt, von ganz herausragender Bedeutung wiederum für das Geschäftsmodell von Facebook sind. Und deswegen sind wir schon der Ansicht, dass wir möglicherweise einen Link haben, wenn wir Marktbeherrschung feststellen, was Gegenstand des Verfahrens ist, dass dann möglicherweise auch eine ganz besondere Pflicht auf Facebook ruht, die Datenschutzgesetze auch tatsächlich einzuhalten. Das Verfahren übrigens führen wir in sehr enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, mit anderen europäischen Wettbewerbsbehörden, mit den Datenschützern hier in Deutschland, mit den Verbraucherschützern. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, wir versuchen das Recht fortzuentwickeln in diesen digitalen Märkten. Wir stellen aber auch fest, dass wir hier und da an Grenzen stoßen. Deswegen ist auch eine Frucht unserer Überlegungen, dass wir möglicherweise im Hinblick auf die 9. GWB-Novelle, also die 9. Novelle des Kartellgesetzes, die ansteht, dass wir einige Vorschläge machen werden in unserem Bericht, den wir gerade erstellen, wie wir Verfahren im Bereich der digitalen Wirtschaft möglicherweise vereinfachen könnten. Das betrifft zum einen die Frage, wie gehen wir um mit Märkten ohne Gegenleistung? Die deutsche Rechtsprechung geht davon aus, dass unentgeltliche Nutzungsbeziehungen nicht als Markt angesehen werden können. Das ist aber im Internet gerade oft prägend. Wir halten das für nicht zeitgemäß und nicht richtig im Hinblick auf die Märkte, die wir hier im Internet vorfinden. Und wir favorisieren deswegen eine explizite Regelung, dass ein Markt auch dann vorliegen kann, wenn eine Leistung unentgeltlich erbracht wird, respektive wenn Daten als Zahlungsmittel hingegeben werden. Da werden wir einen entsprechenden Vorschlag machen. Der zweite Punkt betrifft die Schwelle.
Ausreichen, die 5 Minuten sind um. Der zarte Gong war der Hinweis.
Ach, das war mein Gong, okay.
Dass die eingestellte Zeit abgelaufen ist, aber wir haben wahrscheinlich genügend Zeit noch in der
Diskussion. Ich mache das gerne auch noch in der Diskussion.
Ja? Ja, klar, vielen Dank.
Kein Problem.
Herr Dr. Menz, bitteschön.
Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind noch nicht so oft bei solchen Veranstaltungen wie Herr Mundt. Insofern ist es für uns auch eine Ehre. Weil wir das sind, möchte ich das Statement auch kurz dazu nutzen, uns vielleicht einmal vorzustellen, weil wir oftmals in dem Diskurs sind, dass uns viele Menschen, wahrscheinlich auch viele von Ihnen kennen, oft aus schreiender Werbung aus der Vergangenheit, aber dann doch oft auch sehr falsch einschätzen. Jetzt müssen Sie mir einmal helfen, wie wir das an die Wand bekommen. Wir sind als Unternehmen gerade mal 7 Jahre alt, sind hier in Berlin gegründet worden in einer WG und wir sind heute ein Unternehmen, das über 10.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, den ganz überwiegenden Teil davon in Deutschland, das 3 Milliarden Umsatz macht, das über 1.500 Modemarken anbietet an über 18 Millionen europäische Verbraucher. Damit sind wir inzwischen die führende Online-Plattform für Mode in Europa. Das mag Ihnen vielleicht in einem ersten Schritt zeigen, dass wir zum einen ein deutsches Unternehmen sind, dass wir zum anderen aber auch eine gewisse Größe und Relevanz haben, die zeigt, dass Plattformen eben auch in Deutschland entstehen können und Plattformen, die sich in der Diskussion ja oft zuerst an die auch von Herrn Mund zitierten vier großen amerikanischen Plattformen richten, eben auch andere Plattformen sein können, auch kleinere Plattformen, auch Plattformen, die wir hier haben, und dass wir das auch in der Diskussion immer berücksichtigen sollten. Jetzt haben wir hier hoffentlich ein größeres technisches Problem. Ich versuche Ihnen darum, den Inhalt der Folie mal schnell auf dem Tonwege nahezubringen. Wir sind heute als Unternehmen an über 10 Standorten in Europa vertreten. Wir haben inzwischen 2 große selbstdesignte Logistiklager. Das dritte wird im Herbst ans Netz gehen. Wir haben mehrere kleinere Logistiklager. Wir haben 4 Technologieentwicklungsstandorte. Wir beschäftigen als Unternehmen über 1000 Softwareentwickler aus über 100 Nationalitäten, davon auch wieder den größten Teil in Berlin, aber auch in anderen europäischen Standorten. Wir haben es kontinuierlich geschafft, unseren Umsatz zu steigern. Wir sind aber auch, das war auch lange ein Gegenstand der öffentlichen Diskussion, wir sind auch seit mehreren Jahren inzwischen profitabel, verdienen Geld und zahlen, obwohl wir noch Verlustvorträge haben, auch hier in Deutschland Steuern. Allein für die letzten Jahre führen wir, haben wir gerade eine Vorauszahlung von 10 Millionen Euro geleistet. Daneben investieren wir aber laufend in die Entwicklung unserer Plattform und unserer Möglichkeiten weiter. Und das ist die Entwicklung, die wir eigentlich so in den letzten Jahren gesehen haben. Als wir anfingen, waren wir ein klassischer Modehändler. Wir waren mit der Frage konfrontiert, kann man Mode eigentlich im Internet verkaufen? Ist das nicht ein viel zu persönliches Erlebnis? Wollen Menschen das eigentlich? Es glaubte eigentlich keiner daran. Wir haben gezeigt, dass das geht. Wir haben es heute aber auch, und das kommt spielt auf ein Thema an, das wir hier immer wieder sehen werden, mit der Dynamik dieser Märkte zu tun, mit ganz anderen Kunden. Der Kunde, der vor 6 Jahren noch gar nicht wusste, wie ich einen Modeartikel im Internet kaufe, der ist heute sehr erfahren, der hat ganz andere Ansprüche, der ist auch viel mündiger geworden und kann das Medium Internet und die Möglichkeiten digitaler Märkte ganz anders nutzen. Genau, müssen Sie vielleicht mal auf dieses vorgehen. Wir haben daneben einen Aspekt, den man in der Diskussion nicht unterschätzen sollte. Wir sehen einen Wechsel von Desktop-Technologie zu mobiler Technologie. Als wir anfingen, war das Internet, und so haben wir alles kennengelernt, das, was wir stationär an unseren Computern gesehen haben. Heute können wir alle das Internet mitnehmen. Sie alle machen das, wir alle machen das. Das verbindet analoge und digitale Märkte in ganz neuem Maße. Das gibt Verbrauchern ganz neue Möglichkeiten. Es gibt aber auch wieder neue Märkte. Und selbst für Unternehmen wie unseres, die im Digitalen entstanden sind, ist es eine ganz neue Herausforderung. Und nicht jedes Unternehmen, das in einer Desktop-Welt, in einer Schreibtischwelt erfolgreich war, ist auch in einer mobilen Welt erfolgreich. Auch bei Google haben wir das gesehen, dass durchaus ein Unternehmen, das ganz erheblich damit kämpft, seine erfolgreichen Geschäftsmodelle aufs Handy zu übertragen. Das hat auch uns vor neue Herausforderungen gestellt. Das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ein einfacher Händler zu sein, ist aus unserer Sicht nicht mehr ausreichend. Das, was wir uns jetzt zum Ziel gesetzt haben und was wir jetzt machen, ist eigentlich die mobile Infrastruktur für den digitalen Modehandel zu entwickeln. Das heißt, wir verbinden Menschen und Mode in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Wegen. Das kann das klassische Modell sein, in dem wir Selbstware verkaufen. Das sind auch Modelle, in denen Stylisten und freischaffende Modeblogger Kunden dabei beraten, was ein passendes Outfit sein kann und sich so eine Provision verdienen. Das können Marktplatzmodelle sein. Das können auch Modelle sein, in denen Konsumenten direkt beim Hersteller beziehen. Es gibt da die unterschiedlichsten Modelle, die wir ermöglichen und ermöglichen wollen. Unsere Thesen dazu sind, dass es, wenn wir das sehen wollen, wenn wir sehen wollen, dass Unternehmen auch hier in Deutschland und in Europa erfolgreich sind, hier Arbeitsplätze schaffen und hier letztlich auch Steuerzahler werden, dann müssen wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass wir ein Level Playing Field haben, dass wir versuchen, den Rahmen, den wir haben, vom Kartellrecht bis zum Steuerrecht, das ja auch in einzelnen Fragen angesprochen wurde, gleichförmig umzusetzen. Im Kartellrecht sind wir da aus meiner Sicht weiter als beispielsweise im Steuerrecht. Wichtig ist des Weiteren, dass wir aus unserer Sicht zunächst versuchen, mit der vorhandenen Regulierung zu arbeiten. Und die Fälle, die Herr Mund aufgezählt hat, zeigen es ja. Wir agieren nicht im rechtsfreien Raum als Modeplattform. Alle Fälle, die Herr Mund genannt hat, Essex, Adidas, der Facebook-Fall, der wird abzuwarten bleiben, auch die Bestpreisklauseln sind hochrelevant für uns. Und als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wie unser Marktplatzmodell aussehen wollen, haben wir die Entscheidungspraxis des Kartellamts schon berücksichtigen können. Und dann haben wir vornherein gesagt, eine Bestpreisklausel gibt es auf unserer Plattform nicht, weil wir Zweifel hatten, dass sie rechtskonform ist. Das zeigt aus meiner Sicht, dass wir vielfach uns gar nicht, oder bevor wir uns neuen Regulierungen zuwenden, uns mit der Frage beschäftigen müssen, was können wir mit der vorhandenen Regulierung erreichen und wo sehen wir wirklich Defizite, die wir für strukturell halten und die dann tatsächlich Regulierungsbedarf auslösen. Und wo es geht es schlicht darum, neue Konzepte zu hinterfragen und zu schauen, wie wir sie in der digitalen Welt anwenden können. Des Weiteren sollten wir uns eigentlich auch die Frage stellen, wie wir die digitale Ökonomie stärken können, damit wir eben über die Plattformen, über die wir reden und über die Unternehmen, über die wir reden, möglichst Unternehmen sind, die hier in Europa sind und die hier Arbeitsplätze schaffen und die dann hier auch für die nationalen Behörden und den nationalen Gesetzgeber greifbar sind. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Herr Baums, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, zum Thema Plattformen kurz vorzutragen. Ich möchte das vor allen Dingen tun aus der Rolle des Mitherausgebers des Kompendiums Industrie 4.0, also gar nicht so sehr auf meine Arbeit bei HP bezogen. Wir haben uns in diesem Buch, was Ende letzten Jahres veröffentlicht worden ist, mit der Frage beschäftigt, welche Rolle digitale Plattformen im Kontext von Industrie 4.0 spielen. Kernthese des Kompendiums lautet, dass Industrie 4.0 als Konzept nur dann sinnvoll ist, wenn man nicht nur auf die Smart Factory, also auf das schaut, was innerhalb einer Fabrik geschieht, sondern die Veränderung von Marktstrukturen und von Wertschöpfungsketten mit einbezieht. Und dieser Trend lässt sich nun tatsächlich am allerkürzesten zusammenfassen als ein Prozess der Plattformisierung. Kurzfassung wäre von Pipeline-Märkten hin zu Plattformmärkten. Wenn digitale Plattformen im Kontext von Industrie 4.0 nun tatsächlich zum Kern gehören und wir es uns ja auch politisch gesetzt in Deutschland zur Aufgabe gemacht haben, die deutsche Industrie bei diesem Thema gut zu positionieren, eine führende Rolle weltweit zu spielen, muss man eben digitale Plattformen auch in diesem Kontext unserer aktuellen Industrie 4.0-Debatte bewerten. Und genau aus dieser Perspektive heraus erscheint mir im Moment im politischen Raum eine etwas problematische Zuspitzung des Begriffes digitale Plattform stattzufinden. Wenn ich jetzt mal so den Fragenkatalog querlese, und das Gleiche kann man auch bei der Konsultation der EU tun, wenn ich das querlese, dann steht dort oft digitale Plattformen. Im Grunde genommen scheint mir damit genau 2 bis 4 Unternehmen gemeint zu sein, die ein relativ spezifisches Geschäftsmodell haben, nämlich personalisierte Werbung zu vertreiben, sei es durch soziale Netzwerke oder Suchmaschinen. Das ist mit Sicherheit ein relevanter Markt, aber ich möchte darauf hinweisen, dass digitale Plattformen eben in ganz anderen Kontexten eine ganz wichtige Rolle spielen werden und wir es uns in Deutschland schlichtweg nicht leisten können, Plattformen so einseitig zu bewerten und vor allen Dingen aus diesem Kontext heraus womöglich regulatorische Maßnahmen zu treffen, die eben eigentlich enger fokussiert gemeint sind, aber dann doch einen Kollateralschaden im Bereich Industrie 4.0 erzeugen könnten. Ich lese die gleiche Sorge so beim Brief einiger EU-Mitgliedstaaten an Vizepräsidenten Ansip heraus, der am 4. April veröffentlicht worden ist, wo deutlich für eine etwas breitere Interpretation digitaler Plattformen geworben wird und dem ich mich eigentlich hier nur anschließen kann. Insofern müssen wir immer die Frage stellen, was fördert eigentlich die Etablierung digitaler Plattformen in Deutschland? Was führt dazu, dass Deutschland zu einem Nährboden für das Entstehen digitaler Plattformen wird? Das ist etwas, was ich jetzt auch im Fragenkatalog oder in der grundsätzlichen Diskussion zum Thema digitale Plattformen in Deutschland dann doch etwas vermisse. Konkret zum Wettbewerbsrecht oder Kartellrecht im Bereich digitale Plattformen, vielleicht nur ein paar ganz grobe Antworten, der Rest steht ja im Fragenkatalog. Ich glaube, die Gleichsetzung, die sehr schnell stattfindet, Plattformisierungsprozesse sind Monopolisierungsprozesse, ist so nicht richtig. Plattformen sind wesentlich komplexer. Plattformen etablieren Abhängigkeiten zwischen Plattformbetreiber und dem Ökosystem. Ein Plattformbetreiber ohne sein Ökosystem ist irrelevant. Insofern müssen wir immer über zweiseitige Abhängigkeiten sprechen. Natürlich kann in diesem Kontext Marktmachtmissbrauch stattfinden. Allerdings sehe ich dort wenig Raum für grundsätzliche Veränderungen unseres Wettbewerbsrechts. Die missbrauchsorientierte Einzelfallbetrachtung ex post scheint mir auch in einer plattformisierten Wirtschaft der richtige Ansatzpunkt zu sein. Insofern grundsätzlich eine Werbung für ein eher behutsames Anpassen von regulatorischen Regeln. Wir brauchen keine Revolution, wir brauchen gegebenenfalls, so wie ich es auch von Herrn Mund verstanden habe, ein paar Anpassungen im Detail, aber das ist, glaube ich, nicht so dramatisch, wie das zu Beginn der Plattformdiskussion schien. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Frage, sind digitale Plattformen so etwas wie physische Infrastrukturen? Das ist deswegen bedeutend, weil natürlich an dieser Gleichsetzung dann eine ganz andere regulatorische Denkschule, Tradition dranhängen würde. Ich glaube, diese Gleichsetzung ist grundsätzlich falsch. Digitale Plattformen unterliegen ganz anderen Innovationszyklen. Ich möchte nur erinnern an die Internet-Browser-Debatte, die wir geführt haben vor einigen Jahren. Veteranen erinnern sich an die Debatte. Damals schien der Internet Explorer von Microsoft das allerwichtigste Instrument zu sein, um ganze Märkte zu binden und zu dominieren. Heute erinnert sich kaum einer mehr an den Internet-Browser. Nicht, weil es keine interessante Technologie wäre, sondern einfach, weil die Innovation so schnell voranschreitet, dass halt andere Zugänge zum Netz, sei es mobile Browser, sei es Applikationen auf Mobilplattformen, eine wichtigere Rolle spielen. Zeigt, glaube ich, ganz gut, wie stark doch unsere Gegenwartsbias ist und wie stark wir doch unterschätzen, wie schnell sich digitale Technologien weiterentwickeln. Insofern ein Plädoyer für ein behutsames Herangehen an Plattformen. Grundsätzlich würde ich mir in Deutschland mehr Plattform-Jazz und weniger Plattform-Blues wünschen, wenn ich das mal in die Musik übersetzen darf.
In diesem Sinne vielen Dank, Herr Baums und Herr Professor Haukapp. Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Freue mich, dass ich beitragen kann zur Meinungsbildung hier. Zunächst will ich eins vorwegschicken. Der erste Effekt vieler Plattformen ist tatsächlich, dass der Wettbewerb intensiviert wird. Das wird häufig vergessen, weil wir schon schnell bei den Problemen ankommen. Aber als erstes ist es häufig so, dass dem Verbraucher viel mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben werden, als er ohne die Plattform hätte, weil er viel mehr Produkte plötzlich miteinander vergleichen kann, entweder preislich oder auch in den Eigenschaften der Produkte, als er das sonst hätte tun können, wenn er stationär sozusagen von einem Geschäft ins andere geht. Das wäre viel schwieriger und umständlicher. Und da erleichtern die Plattformen sowohl dem Verbraucher das Leben, als natürlich auch eröffnen sie für Händler oder Hersteller neue Absatzwege, die sie sonst nicht gefunden hätten. Sag mal so, ich habe mir auch neulich einen Antiquitätenschrank in Schleswig-Holstein gekauft, übers Internet, den hätte ich sonst auch nicht gefunden, todsicher, weil da wäre ich nicht zufällig vorbeigefahren. Und da stehen dann plötzlich natürlich Händler von Passau bis Schleswig-Holstein im Wettbewerb, die sonst nie im Wettbewerb miteinander gestanden hätten. Also von daher würde ich sagen, ist der First-Order-Effekt erstmal ein guter für viele Verbraucher, dass da plötzlich eine viel größere Auswahl verfügbar ist. Dann kommt der Effekt, der uns Sorgen macht. Der zweite Effekt führt das möglicherweise wegen der indirekten Netzeffekte dazu, dass das Ganze sehr stark konzentriert wird und wir nur noch am Ende ultimativ mit möglicherweise einer einzigen Plattform überleben. Das ist die Gefahr in dem Sinne, weil wir hatten ja immer schon Plattformmärkte, kann man sagen. Also jedes Einkaufszentrum ist so eine Art Plattform eigentlich, aber die waren immer kapazitätsbeschränkt und dann kann man doch von einem Einkaufszentrum ins andere fahren und es gab immer einen gewissen Wettbewerb. Jetzt die Kapazitätsbeschränkungen spielen jetzt keine Rolle mehr und dann ist die Befürchtung, dass es möglicherweise nur noch einen gibt auf manchen Märkten. Was ganz entscheidend ist für die Frage, werden wir nachher mit sehr marktmächtigen oder einzelnen Plattformen zu tun haben, ist die Frage, wie einfach ist das sogenannte Multihoming? Also wie einfach ist es parallel oder in kurzer Sequenz hintereinander verschiedene Plattformen zu nutzen? Und dafür ist es ganz wichtig, dass sehr vorsichtig oder sehr kritisch mit Exklusivitätsklauseln umgegangen wird. Das ist nichts Neues. Auch das Kartellamt und das Kartellrecht kennen das schon lange, dass Exklusivitätsklauseln bei marktbeherrschenden Unternehmen insbesondere sehr kritisch geprüft werden. Das ist hier vielleicht noch wichtiger als in der Vergangenheit, weil sonst natürlich ganz schnell Abhängigkeiten entstehen können, wenn der einzelne Taxifahrer sich nur noch bei einer Plattform anmelden darf, so wie in der Vergangenheit, sag ich mal, die Abhängigkeiten von den einzelnen Funkzentralen sehr hoch war. Wenn er jetzt sich nur noch bei einem Fahrdienst anmelden dürfte, dann ist natürlich wieder die gleiche Abhängigkeit da. Oder wenn jetzt ein Hersteller sich nur noch auf einer Verkaufsplattform anmelden könnte, dann werden schnell diese Abhängigkeiten geschaffen. Also das gilt es im Auge zu behalten. Die Frage, die auch aufkommt, sind Daten, sowas wie technisch gesprochen Essential Facilities, sind die wesentlich für das Betreiben von Wettbewerb auf Märkten? Da würde ich sagen, das hängt häufig davon ab, und zwar wie einfach die Daten duplizierbar sind oder ähnliche Daten duplizierbar sind. Viele wollen ja mit den Daten letztendlich nicht handeln, sondern indirekt, also zielgerichtete Werbung verkaufen. Da stellt sich die Frage, wie kann ich an ähnliche Daten rankommen, um auch gute zielgerichtete Werbung zu machen. Das ist teilweise leichter möglich, teilweise schwieriger. Ein bisschen kritischer wird es sicherlich, wenn es Daten sind, wo man einen exklusiven Zugang braucht. Also ich denke an sowas wie Smart Homes oder so, wo es natürlich ist, dass nur wahrscheinlich der Energie Versorger die Daten haben wird oder ein Fall, den wir jetzt im Handwerk eher diskutieren, die Frage des exklusiven Zugangs zu den Auslesegeräten der Daten, die in Autos da sind, können unabhängige Werkstätten möglicherweise auch an diese Daten rankommen. Da wird das eher eine Rolle spielen. Das ist eigentlich nicht so viel anders als früher schon die Diskussion um die Ersatzteile, die wir beim Auto hatten. Da müssen wir auch nicht sozusagen das Kartellrecht neu erfinden. Ähnliche Fälle hatte das Kartellrecht auch in der Vergangenheit. Schon die Probleme, die das Kartellrecht hatte, oder die Herausforderungen, insbesondere die der Marktabgrenzung, da kann ich erstmal zunächst diese drei Punkte, die Herr Mund genannt hat, auch alle so unterschreiben, was man da machen sollte. Als Ökonom hat man das immer schon so gesehen, auch wenn Leute nicht mit Geld zahlen, sondern mit anderen Dingen, ist das nichtsdestotrotz ein Markt. Häufig, das sollte vielleicht nochmal deutlicher klargestellt werden. Das ist die Marktabgrenzung, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Der Google-Shopping-Fall wird das sicherlich in besonderer Weise deutlich machen, weil relativ unklar ist, wenn die Leute nichts zahlen, dann kann ich sehr schwer messen, wie die denn zwischen verschiedenen Plattformen substituieren bei Preisveränderungen. Das ist ja das, was ich so klassisch immer bei der Marktabgrenzung mache. Was ist, wenn der Harzer Roller teurer wird? Kaufen die Leute Camembert oder nicht? Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil Google natürlich den Preis nie ändert, weil das kostet immer null. Im Prinzip nicht, das kostet nicht null, aber es ist immer unentgeltlich. Also es ist sehr schwer, viel schwieriger, die Substitutionsbeziehung festzustellen, einfach. Okay, das war der Gong, alles andere später.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Haukapp.
Als Professor redet man ja wenig.
Herr Blin, Sie haben das Wort, bitteschön. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier aus Verbrauchersicht auf die eine oder andere Perspektive einbringen kann. Ich denke, in vielen Punkten kann ich mit den Vorrednern durchaus übereinstimmen. Grundsatz für Verbraucher und Ökonomen heißt natürlich, Wettbewerb ist erstmal der erste Schritt zu einem sehr soliden Verbraucherschutz. Wenn Unternehmen in einem gesunden Wettbewerb zueinander stehen, werden sie alles dafür tun, um im Endeffekt dann die Verbraucher richtig zu bedienen und die Nachfrage zu bedienen. Das ist erstmal die Ausgangslage. Sagt aber nicht nur, öffnet aber trotzdem Spielraum für den ein oder anderen gestalterischen Eingriff von Seiten des Staates, um das mal auf diesen Punkt zu bringen. Zwei Sachen grundsätzlich vorab. Wenn wir uns über Plattformen unterhalten, unterhalten wir uns oft in pauschalen Begriffen. Man muss natürlich immer einsehen, und das ist auch in den einzelnen Stellungnahmen, glaube ich, gut rausgekommen, dass es Plattformen sehr, sehr unterschiedlich sind. Die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich. Es kommt im Endeffekt immer auf eine Einzelfallbetrachtung an und das muss man immer im Auge behalten. Das Zweite ist grundsätzlich, dass Plattformen natürlich viele Vorteile bringen. Ich vermute mal, wir werden uns über viele Probleme unterhalten, aber grundsätzlich ist der Vorteil einer Plattform jedem einsehbar, der sich vielleicht vor 15 Jahren mal oder vor 20 Jahren bei der Mitfahrzentrale angemeldet hat. Also ich habe das noch als Student mal gemacht. Das war dann keine Plattform, sondern man rief dann bei einer Telefonzentrale an und hat dann gesagt, ich möchte von Frankfurt nach Köln. Und dann haben die dann Leute zusammengetragen, die dann mit dem Auto von Mainz nach Düsseldorf fahren wollten. Und heutzutage, ich habe das vorhin einfach noch mal gegoogelt, Mitfahrzentrale, gibt es also eine ganze Reihe an Plattformen, die für Verbraucher diesen Dienst bereitstellen. Das heißt also nicht nur die Vorteile von mehr Auswahl und niedrigeren Preisen, die Herr Haukapp eben schon genannt hat, sind für Verbraucher relevant, sondern auch, dass es komplett neue Dienstleistungen gibt, die durch Plattformen geschaffen sind. Das muss man einfach noch mal im Auge behalten. Um zu unserem Thema jetzt konkreter zu kommen, nämlich den Instrumenten, das war ja auch eine der, ich sag mal, der zugrunde liegenden Fragen, wo denn die Baustellen noch liegen. Ich denke, dass die Instrumente der Wettbewerbsbehörden grundsätzlich dafür ausreichen, die richtigen Fragen zu stellen. Vielleicht muss man bei dem ein oder anderen Instrument etwas feilen, um dann auch adäquate Antworten zu erhalten. Punkte sind es jetzt von meiner Seite aus drei Stück, die wichtigsten. Ich denke, das eine sind die Aufgreifschwellen bei der Fusionskontrolle. Da hat sich ja auch die Monopolkommission anschlägig zu geäußert. Das zweite ist das Thema Marktabgrenzung und Marktanteile. Aus der Sicht von Nutzern sollte auf jeden Fall die Abbildung eines Marktes und eines Marktanteils auch daran gemessen werden, wie denn die Daten in diesen Markt fließen. Was sind die Datenströme, was sind die Zahlungsströme, wenn also Daten und Aufmerksamkeit die Währung sind, in der innerhalb dieser Modelle bezahlt wird, macht es durchaus Sinn, diese Datenströme dann auch bei der Definition der Märkte mit einzubeziehen. wie wir das in den konkreten Modellen machen, zum Beispiel in einem Snip-Test, in dem kleine Preisveränderungen klassischerweise verwendet werden, um einen Markt abzugrenzen, wie das konkret umgesetzt wird mit solchen Modellen, ob diese Modelle weiterentwickelt werden, ist eine Frage, die die Wissenschaft wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit den Behörden und den Wettbewerbswächtern lösen muss. Da kann man ruhig Fantasie spielen, was verändert, was bewirkt zum Beispiel eine kleine Änderung im Datenschutzniveau, fangen Verbraucher dann an, irgendwie die Plattform zu wechseln. Da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten, aber solche Gedankenspiele kann man durchmachen, wenn man diese Modelle weiter verfeinert. Wichtig ist für uns, dass das Verständnis von Marktmacht im Verhältnis zu Datenmacht geklärt wird. Kam auch in den Stellungnahmen raus, dass es eines der zentralen Themen ist. Wenn Nutzer keine wirkliche Alternative haben, eine Plattform zu wechseln und diese Plattform anfängt, den Nutzern sehr hohe Entgelte in Anführungszeichen in Form von Daten abzuverlangen, spricht aus der Sicht der Verbraucher sehr viel dafür, das so ähnlich zu behandeln, als wie wenn jetzt in der analogen Welt es nur noch einen Cola-Produzenten gäbe und der anfangen würde, für die Flasche Cola 50 Euro zu verlangen. Muss man sich ähnliche Fragen stellen in Bezug auf die Plattform. Außerdem ist es ja nicht nur so, dass durch sehr hohe, ich nenne es mal jetzt mal Datenentgelte, die Nutzer selber gegebenenfalls geschädigt werden, sondern auch der Wettbewerb. Wenn nämlich eine marktmächtige Plattform es schafft, den Nutzern sehr viele Daten zu entziehen, dies aber den Konkurrenten nicht möglich wird, haben wir langfristig ein Problem, dass sich diese Marktmacht des einen Unternehmens verfestigen kann.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Statements der Sachverständigen. Und ich eröffne die Debatte und gebe als erstes das Wort den Kollegen Durz von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Ja,
vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Eingangsstatements. Meine erste Frage möchte ich richten an Herrn Mund und Herrn Professor Haukapp, die ja genau an der Stelle, an der gleichen Stelle aufgehört haben mit ihren Statements, nämlich ganz konkret beim Zusammenhang Kartellrecht und Plattformen. Und Sie haben ja, was die Instrumentarien angeht, gesagt, dass grundsätzlich das Kartellrecht sehr wohl geeignet und auch ausreichend ist, um der Problematik zu begegnen, aber dass man vor allem in der kartellrechtlichen Praxis eine Weiterentwicklung, eine Fortentwicklung benötigt. Und da hätte ich von Ihnen einfach an dem Punkt, wo Sie aufgehört haben, nochmal die Darstellung, welche Punkte es sind, die man fort- und weiterentwickeln sollte. Und vielleicht auch noch kurze Antwort darauf, wie Sie denn sehen, dass man mit dieser Dynamik umgehen sollte. Weil, Herr Mund, Sie haben auch bestimmte Verfahren erwähnt, die aber ja alle auch dauern. Und die Frage ist, ob man diese Dynamik besser aufnehmen kann in den entsprechenden praktischen Verfahren.
Frau Kollegin Wawczyniak für die Fraktion Die Linke, bitteschön.
Ja, ich bedanke mich erstmal für die Statements, die gebracht worden sind, inklusive der Unternehmensvorstellung. Und würde gerne noch mal auf ein paar Punkte eingehen wollen, die hier angesprochen sind. Vielleicht auch noch mal die Frage, die ich erstmal noch nicht adressiere, das mache ich dann in der zweiten Runde, da können Sie länger drüber nachdenken, inwiefern eine Ex-ante oder eine Ex-post-Regulierung eigentlich oder Kontrolle das eigentlich Spannendere, das eigentlich Passendere ist, weil ich glaube, da gibt es ein paar unterschiedliche Positionen. Ich fand jetzt zum Schluss noch mal ganz interessant die Kriterien, die genannt worden sind, um auch eine Marktmacht zu begründen, also insbesondere das mit der Portabilität von Daten, um es mal kurz zu fassen, finde ich einen ziemlich entscheidenden Punkt. Ich würde jetzt aber gerne an der ersten Runde zwei Fragen an Herrn Haukamp stellen. Und ich will mal anfangen mit einem Liebling, der bei solchen Debatten um Plattformregulierung ja immer ein Thema ist, nämlich mit Facebook. Da gab es zumindest gestern Abend noch zu lesen von der Entwicklerkonferenz F8, das alles für alle Netz. Und wenn man sich das ein bisschen anguckt, was dort gerade passiert, stellt sich für mich schon die Frage, dass zumindest aus meiner Sicht eine Entwicklung eintreten könnte, ich formuliere das jetzt mal sehr vorsichtig, dass am Ende Menschen Facebook für das Internet halten, und zwar das einzig vorhandene Internet, weil man darüber alles bekommt, was ja schon ein Problem wäre für nicht nur die Freiheit des Netzes, sondern auch eine Freiheit und Vielfalt von Informationszugängen. Und da würde mich interessieren, welche Regulierungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten Sie in so einem Falle sehen, wenn sich doch zumindest vorsichtig andeutet, dass es da eine ziemlich geballte Marktmacht gibt an dieser Stelle? Und die zweite Frage, die ich gerne stellen würde, es gibt die Debatte um den digitalen Binnenmarkt in Europa. Und nun glaube ich grundsätzlich, dass insbesondere im Zeitalter von Digitalisierung es ausgesprochen schwierig ist, im nationalen Rahmen umfassend zu regulieren und auch zu kontrollieren. Und insofern würde mich interessieren, was Sie eigentlich erwarten im Hinblick auf sozusagen Plattformregulierung und Kartellrecht im weitesten Sinne von Regelungen über den digitalen Binnenmarkt. Und wir können anstreichen, ich habe fast die 3 Minuten ausgewählt.
Vielen Dank, Kollege Fliesek für die SPD-Fraktion. Bitte schön.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich hätte zunächst mal eine Frage an den Sachverständigen Baums. Sie haben in Ihrer Stellungnahme von einem oder auf einen Accountability-Ansatz verwiesen bei der Frage, wie Plattformen denn flexibel zu regulieren seien, und haben darauf verwiesen, dass es in Deutschland keine Anerkennung finden würde. Vielleicht können Sie das mal noch mal stärker hier ausführen, was darunter zu verstehen ist und wo da aus Ihrer Sicht genau die Probleme liegen und in diesem Zusammenhang auch, wie man eigentlich bei der entscheidenden Frage, wie man mit Plattformen umgeht zwischen, ich sage mal, einer totalen Haftungsfreistellung und einer totalen Haftung, wie man da die Grenzziehung vielleicht mit so einem Ansatz, den Sie ja offensichtlich für gut heißen, wie man den hinkriegen könnte. Das wäre die Frage an den Herrn Baums. Und dann hätte ich gerne noch eine Frage an den Herrn Mund gestellt. Sie haben ja gesagt, dass Sie sich zu aktuellen Verfahren jetzt hier kaum größer einlassen können. Da habe ich auch Verständnis dafür. Gleichwohl, wir hatten ja hier schon die Andeutung auch nochmal vom Vertreter des Verbraucherschutzes. Die Frage steht im Raum, inwieweit Sie Daten einen Marktwert denn beimessen können bei ihren kartellrechtlichen Bewertungen. Also Juristen tun sich ja da etwas schwerer als Ökonomen bei dem Ganzen. Und bei uns ist, also bei der juristischen Bewertung, liegt bei den Daten ja eher der persönlichkeitsrechtliche Einschlag als der Maßstab vor, an dem alles zu messen ist. Das Recht sieht jetzt keine Geldwerte oder Marktwerte Funktion dieser Daten vor. Und vielleicht können Sie mal grundsätzlich bei dieser Bewertung, wenn es um datenbasierte Plattformgeschäftsmodelle geht, die Problematik uns noch mal erklären, wie da kartellrechtlich mit umzugehen ist.
Vielen Dank, der Kollege Janicek für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ganz wichtige Diskussion, glaube ich, heute. Wenn man sich mal die Lage anschaut in Deutschland, jetzt mal rein die ITK-Branche, das hat nicht nur was mit Plattformen zu tun, sind wir, glaube ich, weltmarktmäßig bei 9-10%, die USA bei 70. Also kann man schon sagen, auch industriepolitisch etwas, was wir diskutieren müssen. Geht es hier eigentlich um Skaleneffekte, Netzwerkeffekte oder geht es um Technologien? Weil die Frage, ob eine Technologie sich ausbreitet, ist die eine. Die Frage ist aber, welche Netzwerkeffekte sie kriegen und welche ökonomischen Effekte sie am Ende damit haben. Und das Beispiel, dass wir in der Vergangenheit in der Internetökonomie immer Fälle hatten, wie Sun Microsystems, die sich dann mal überlebt haben, das ist zwar richtig, aber ist auch schon eine Zeit her. Also Google, Amazon, Facebook und Co. sind schon eine Zeit auf dem Markt und der Weg bis dato, der geht nicht irgendwie so, sondern der geht sehr, sehr steil nach oben und die Effekte sind eminent da. Und damit muss man sich auseinandersetzen, was das eben auch für Wettbewerber bedeutet. Und diese Fälle gibt es eben auch jetzt Anschläge in der EU-Kommission und auch sehr zu begrüßen im Rahmen des Bundeskartellamts die Diskussion. 2 Fragen habe ich in dem Kontext. Das eine betrifft eben die Frage, die wir uns stellen müssen, vielleicht sogar the big question, so der Wert von Daten und Informationen wettbewerbsrechtlich zu berücksichtigen. Also wie sieht da die Diskussion bei Ihnen, Herr Mund, aus? Und was bedeutet das auch in Hinsicht auf Zeitpläne, auf Vorschläge, die jetzt kommen? Herr Gabriel habe ich heute Morgen auch schon mal dazu befragt. Und es ist was im Gange, aber die Frage ist, was und wann kommt es? Vielleicht können Sie das präzisieren. Und an Herrn Dr. Blinn die Frage Datenschutz. Datenschutz wurde uns in der Diskussion ja oft als Hemmnis dargestellt. Jetzt haben wir die EU-Datenschutzgrundverordnung, andere Dinge, die auf den Weg gekommen sind. Ich behaupte mal, wenn wir einen einheitlichen Standard haben in Europa, ist das erstmal gut, auch für die Wettbewerber, sich dort zu bewegen. Und jetzt müsste man die Diskussion ja mal drehen, denn wir werden in Europa nicht abrücken von unseren Vorstellungen, dass wir auch Kundensicherheit und vielleicht auch entsprechende Infrastrukturen schützen wollen, wie wir sie wollen. Das sind jetzt nochmal Safety und Security, verschiedene Dinge. Aber die Frage eben an den Verbraucherschutz ist, ja, wie stellen Sie sich denn positive Beispiele für einen transparenten und datenschutzkonformen Umgang von Plattformen mit Nutzerdaten vor? Vielleicht auch unter dem Aspekt, dass das ja auch prägend sein kann für Geschäftsmodelle, die im Sinne des Verbraucherschutzes sind. Also wir wollen mal die Debatte drehen, nicht immer nur die Problematisierungsdebatte führen, sondern die Frage führen, wie kriegen wir das gelöst, und zwar gemeinsam. Danke.
Ja, vielen Dank. Die Fragen vom Kollegen Durz beantwortet bitte Herr Mund und Professor Haukapp. Bitte schön, Herr Mund.
Ja, Herr Durz, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es geht eigentlich um zweierlei. Es geht nämlich einmal darum, die Rechtsanwendung weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe als Wettbewerbsbehörde. Und es geht zum Zweiten darum, den rechtlichen Rahmen aus meiner Sicht behutsam fortzuentwickeln. Ich spreche da gerne von Feintuning, weil ich glaube, dass das, was wir haben als Instrumentarium, grundsätzlich ausreicht. Ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel für Anpassung der Rechtsanwendung aus der Fusionskontrolle. Wir hatten einen Fall zu beurteilen, da ging es um die Fusion von Immowelt und Immonet. Das sind zwei Immobilienportale. Der Markt ist geprägt von einem sehr großen Anbieter, ImmoScout24 mit 50% Marktanteil, den zwei kleineren, Immowelt und Immonet, mit jeweils 15% Marktanteil. Also wenn die beiden fusionieren, haben die zusammen 30 Marktanteil. Letzten Endes haben sie zwei große Anbieter, einer mit 50, einer mit 30%, ein paar kleinere. Ich glaube, in der alten Offline-Welt, wenn wir hier im Bereich Holz, Stahl oder sonst was gewesen wären, ich löse ungern hypothetische Fälle, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir den Fall nicht freigegeben hätten, einfach weil wir befürchtet hätten, dass hier so hohe Marktanteile zusammenkommen, dass das zu untersagen wäre. Hier in der Online-Welt, bei diesen Plattformen, haben wir den Fall freigegeben, und zwar ganz explizit unter Hinweis darauf, dass es wettbewerblich wesentlich günstiger sein kann, eine große und eine etwas kleinere und viele ganz kleine zu haben, als eine große und zwei mittlere. Und zwar ganz explizit unter Hinweis auf das, was man in der Literatur das Market Tipping nennt. Das heißt, dass aufgrund indirekter Netzwerkeffekte letzten Endes eine Entwicklung eintritt, die zu einem Monopol führt, weil der eine, der die hohen Marktanteile hat, immer größer wird und dann eine so eine Art self-fulfilling prophecy eintritt. Also das ist der Bereich, wo wir aus meiner Sicht ganz explizit auf die Anforderungen der Netzwelt reagiert haben, ganz explizit im Hinblick auf die indirekten Netzwerkeffekte. Das ist der Punkt Anpassung der Praxis. Ich habe eben in meinem Eingangsstatement schon kurz darauf hingewiesen, was die Gesetzgebung betrifft. Ich habe schon erwähnt, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir eine gesetzliche Klarstellung bekommen, dass auch Unentgeltlichkeit Markt bedeuten kann. Ich glaube, wenn wir das bis zum Bundesgerichtshof hochtreiben, dann kriegen wir recht. Aber das ist in ein paar Jahren. Und da macht es aus meiner Sicht viel Sinn, das jetzt im Gesetz klarzustellen. Und dann können wir damit auch entsprechend arbeiten. Übrigens eine Praxis, die wir auch schon entsprechend anwenden in unseren Fällen. Genauso wie die EU-Kommission. Wir sind nur leider durchs OLG Düsseldorf hier korrigiert worden. Ein zweiter Punkt betrifft die Frage, welche Fälle können wir eigentlich prüfen? Also immer wieder der berühmte Fall Facebook-WhatsApp. Ein Fall, jetzt habe ich nur noch 3 Sekunden, der dann letzten Endes von der Kommission geprüft werden konnte, der aber nach unseren Aufkreisschwellen von uns nicht hätte überprüft werden können. Und wir regen eben an, mit der Monopolkommission hier eine neue Schwelle einzuführen, mit deren Hilfe wir Transaktionswerte heranziehen, um beurteilen zu können, ob wir Fälle aufgreifen sollten. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir sie untersagen würden. Es heißt nur, dass wir sie überhaupt prüfen könnten, um diese Art von Wegkaufen von Wettbewerbern aus dem Markt unterbinden zu können. Ich hätte noch einen dritten Vorschlag, aber ich habe den Gong gehört.
Professor Haukamp, bitteschön.
Spielen wir uns hier fast die Bälle so ein bisschen zu. Zum letzten Punkt will ich auch mal sagen, das ist fast ein No-Brainer, würde ich sagen, dass man die Aufgreifschwellen auch am Transaktionsvolumen festmachen sollte. Denn gerade in der Internetwelt ist es natürlich häufig so, dass es sehr, sehr schnelles Wachstum von Unternehmen geben kann, die eine hohe strategische Bedeutung haben, auch wenn die in einzelnen Ländern sehr kleine Umsätze haben. Das Facebook-WhatsApp-Beispiel ist sicherlich das Beste, weil es jedem einleuchtet, dass wenn jemand 19 Milliarden zahlt, das wohl eine hohe Bedeutung hat, dieses Unternehmen. Und dann jetzt nicht, weil die in Deutschland noch keine Einnahmen erzielen. Man sagt, das wird jetzt nicht geprüft. Also von daher die Aufregung, die es in Teilen der Internet-Community da gibt über ein angebliches No-Exit-Gesetz oder sowas, die kann ich überhaupt nicht teilen. Die scheinen auch, würde ich sagen, wirklich übertrieben zu sein. Das würde ich in jedem Fall mit in die GWB-Novelle aufnehmen. Die Amerikaner machen das schon seit langem und das verhindert nicht Startups in Amerika, meines Wissens nach, im Internetbereich. Was weiterentwickelt werden muss, ist sicherlich die Frage der Marktabgrenzung. Da muss man in Zukunft sicherlich viel intensiver noch das Verbraucherverhalten studieren. Herr Blin hatte schon ein paar Hinweise gegeben, wie das funktionieren könnte. Meinetwegen reagieren die Leute tatsächlich auf Änderungen, sagen wir, der RGBs bei Facebook, wechseln die dann oder nicht. Dann kann man so ein bisschen rausbekommen, in welchem Wettbewerbsverhalten die mit anderen stehen. Sicherlich kann man das, da wird uns möglicherweise das Google-Verfahren der Europäischen Kommission ein bisschen weiterhelfen, weil die Frage ist da ja auch sehr strittig, sozusagen ist Google Shopping, in welchem Markt bewegen die sich eigentlich? Ist das der gleiche Markt wie Zalando meinetwegen? Suchen die Leute, ist Zalando, könnte man auch sagen, auch eine Suchmaschine in gewisser Weise, zumindest nach Modeartikeln. Sind Amazon und eBay in dem Sinne auch Suchmaschinen? Denn man kann sich natürlich vorstellen, also wenn ich meine Studenten frage, stellt euch mal vor, Google verlangt 1 Cent für jede Suche, sucht ihr dann auch noch nach Turnschuhen bei Google, dann sagen die, nee, so blöd sind wir natürlich nicht, dann suche ich direkt bei Amazon oder bei Zalando nach Turnschuhen. Also von daher gibt es da gewisse Substitutionsbeziehungen, die man gar nicht so im Auge hat momentan, weil bisher sind wir nicht die Idee gekommen zu sagen, Zalando wäre eine Suchmaschine. Also von daher müssen wir da weiter nachdenken, welche Wettbewerbsbeziehungen da gibt, was die Daten wert sind. Das ist nichts, was man gesetzlich klarstellen kann, sozusagen. Das ist einfach eine Frage der Rechtsanwendung durch die Kartellbehörden. Was die Daten wert sind, da will ich ein bisschen die Hoffnung eintrüben, dass man da sehr schnell zu Ergebnissen kommen wird. Denn das Problem ist, die einzelnen Daten sind fast immer gar nichts wert, sondern die Daten sind meistens in Kombination mit anderen Daten was wert. Und dann ist es natürlich sehr schwer, dem einzelnen Datum irgendetwas beizumessen. Und häufig ist es auch so, dass meine Daten nichts wert sind, sondern nur wenn ich ganz, ganz viele Daten zusammen habe. Und deswegen, so, wenn ich Ihnen 1 Euro zahle, dann ist es 1 Euro, das weiß jeder. Aber wenn ich Ihnen was gebe und sonst gar keinem was von mir, also wenn ich Ihnen meine Adresse verrate, ist das erstmal nichts wert. Sozusagen die Summe macht das Ganze erst aus. Das wird noch schwieriger sein.
Sie können gleich am Mikro bleiben. Sie haben 2 Fragen von der Kollegin Bawczyniak, aber nur 3 Minuten.
Okay, also schnell. Das alles für alle Netz, wenn das kommen sollte. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie Facebook oder pessimistisch wie andere, dass das kommen wird, weil die Leute sind auch ein bisschen vorsichtig und haben keine Lust, sich auszuliefern an einen Monopolisten. Und ohnehin kein Kind, kein Jugendlicher, also meine Kinder wollen nicht im gleichen Netzwerk wie ich sein. Auf jeden Fall. Von Generation zu Generation gibt es neue Netzwerke, die sich herausbilden. Aber man kann natürlich sagen, gut, dann hat jede Generation ihren eigenen Monopolisten, von dem sie abhängig ist. Und dann ist natürlich schon die Frage, was muss man da machen? Und genau wie Sie würde ich sagen, ich habe da eine gewisse Hoffnung auf die Portabilität. Die wird nicht ganz so einfach sein wie die Portabilität von, sagen wir, Mobilfunknummern, die wir ja auch eingeführt haben, um den Wettbewerb zu beleben, weil natürlich die Plattformen gerade davon leben, dass sie sich differenzieren. Also Xing ist eben nicht genau das gleiche von Facebook, das ist ja deren Geschäftsmodell, dass sie halt anders sind. Oder Snapchat ist halt doch was anderes wiederum als Instagram und so weiter. Und von daher, die Differenzierung macht die Portabilität schwieriger, aber man sollte den bisher ist das Datenschutzrecht ja kein Eigentumsrecht, sondern ein Abwehrrecht. Ja, man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob man das mehr so, als Ökonom, sage ich das, auch mehr als Eigentumsrecht versteht. Meine Daten gehören erstmal mir und ich kann die zwar verleihen, sage ich mal, aber ich muss die auch wieder entziehen können. Das könnte eine Lösung sein, um die Monopolmacht da zu begrenzen, wenn das soweit kommen sollte. Digital Single Market Initiative, was ist da notwendig? Achso, vielleicht noch ein Punkt dazu. Man darf das Kartellrecht auch nicht überfrachten. Also das Datenschutzrecht, den Datenschutz werden wir ultimativ nicht mit Kartellrecht nur durchsetzen können. Wir müssen auch ein eigenes Datenschutzrecht haben, das dann auch nicht durch Herrn Mund oder seine Mitarbeiter durchgesetzt werden kann, sondern durch separate Datenschutzbeauftragte. Sonst überfordert man die Kartellbehörden. Die Digital Single Market Initiative
Die Monopolkommission, als ich noch selber Mitglied war der Monopolkommission, haben wir uns auch schon mal stark dafür ausgesprochen, eine europäische Datenschutzgrundverordnung zu verankern. Das ist ja jetzt auch, ich glaube, morgen ist die Abstimmung im Europäischen Parlament dann soweit. Das ist sicherlich ein erster Schritt nach vorne. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Dinge, die man verbessern könnte. Ich denke, eine gewisse Herausforderung liegt auch in der, sag ich mal, ich will nicht sagen Harmonisierung, aber in einer stark abgestimmten Vorgehensweise der Kartellbehörden. Herr Mund und seine Kollegen sind ja schon dabei, im International Competition Network und so weiter, sich abzustimmen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Unterschiede, die werden unterschiedlich groß betont. Herr Mund mag vielleicht sagen, das sind Nuancen in der Vorgehensweise. Andere sagen, das sind größere Unterschiede. Das ist natürlich hilfreich, wenn man aus Sicht der Europäischen Kommission Geschäftsmodelle entwickeln will, die europaweit sozusagen ähnlich funktionieren, dass der Verbraucher nicht irritiert ist, je nachdem sozusagen, wenn ich jetzt in England ein Hotel buche, ganz andere Regeln gelten sollten, als möglicherweise in Deutschland das Hotel buche. Also da ist noch eine gewisse Harmonisierungsmöglichkeit vorhanden. Da könnte die Kommission bestimmt noch Guidelines entwickeln. Das wird möglicherweise auch kommen nach der Sektoruntersuchung.
So, als nächstes haben wir die Fragen vom Kollegen Fliesig. Die beantwortet bitte Herr Baums und Herr Mund in der Reihenfolge. Herr Baums.
Vielen Dank. Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung zum Thema, wie stabil sind diese digitalen Plattformen, was Herr Janicek kurz angesprochen hatte. Also nur mal so mal zu vergegenwärtigen, das iPhone ist 10 Jahre alt. Da jetzt von Stabilität, langfristiger Dominanz zu sprechen, halte ich für ein bisschen problematisch. Wir haben, wie gesagt, schon immer eine Art Gegenwartspräferenz, wenn wir Situationen einschätzen, wie dominante Technologien, die sich nicht unbedingt dann immer auch langfristig so realisieren. Ich sag mal so, je näher Sie sozusagen an das C-Level in Unternehmen rankommen, desto größer wird die Paranoia und wahrscheinlich nicht ganz ungerechtfertigt. Also wie lange so heute tatsächlich dominant scheinende Technologieführerschaften existieren, ist eine offene Frage. Historisch, also wenn man es ganz historisch betrachtet und sich historisch digitale Plattformen anguckt, die wir ja schon lange kennen, das ist nicht in der IT-Industrie nichts wirklich was Neues, gibt es dann doch tatsächlich erstaunlich viele Kommen und Gehen von digitalen Plattformen. Mir scheint es einfach ein bisschen zweifelhaft zu sagen, das ist jetzt aber was ganz anderes, weil jetzt haben wir so Plattformen wie Facebook und so weiter und so fort. Und diesmal ist es wirklich so, als ob sie für immer existieren würden. Das ist eine müsste man empirisch versuchen zu belegen, dass es da starke Anzeichen für gibt. In der Industrie, wie gesagt, wird das anders gesehen. Zum Thema Verrechtlichung oder zum Thema Regulierung und Flexibilisierung von Regulierung. Das ist nun ein Thema, was gar nicht so sehr plattformspezifisch ist. Die Frage stellt sich ja grundsätzlich, inwieweit Regulierung gestaltet werden kann angesichts der hohen Innovationsdynamik. Wir haben im Datenschutz in Deutschland eine sehr starke Tradition der Verrechtlichung des Datenschutzes. Ja, ich glaube, es ist nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass eine Umsetzung des Datenschutzes nicht immer auf einer Verrechtlichung beruhen muss. Und genau in diese Lücke stößt das Accountability-Ansatz, der im Grunde genommen sagt, es wäre wichtig, einen positiven Wettbewerb zwischen Unternehmen auszulösen, indem ich das, was Unternehmen dem Kunden versprechen, auch tatsächlich einhalten. Ja, und wenn sie es nicht einhalten, werden sie halt eben sanktioniert. Ich kann aber grundsätzlich als Unternehmen mich committen, im Sinne, im Geiste des Datenschutzes zu agieren, ohne tatsächlich dort alleine auf gesetzliche Normierung zu setzen. Dieser Ansatz hat eine Tradition außerhalb kontinentaleuropäischen Rechtes. Das ist uns erstmal fern und gilt in der Diskussion so ein bisschen als ketzerisch, wenn man auf solche Ansätze verweist, weil man dann automatisch in den Verdacht gestellt wird, Datenschutzniveaus absenken zu wollen. Ich halte das für einen Fehler. Ja? Also wir müssen uns grundsätzlich überlegen, wie wir flexibler regulieren und innovativer regulieren, um Innovation innerhalb der Märkte zuzulassen.
Herr Mund, bitte.
Ja, die Frage ist, haben Daten einen Marktwert und können wir den korrekt erfassen und abbilden im Wettbewerbsrecht? Ich glaube, man muss hier zwei verschiedene Kategorien unterscheiden. Die eine hatte ich schon genannt, das ist die Frage, können wir den Marktwert von Daten als Gegenwert im Sinne einer Beurteilung des Marktes als entgeltlich ja oder nein beurteilen? Hier, glaube ich, brauchen wir Gesetzgebung. Aber eine ganz andere Frage ist die zweite. Bitte? Ja. Also es ist aber eine ganz andere Frage, wie gehen wir bei der wettbewerblichen Beurteilung tatsächlich damit um, dass wir es mit Daten zu tun haben? Wie beurteilen wir das? Und hier ist es eigentlich jetzt schon gängige Praxis und ist dem Instrumentarium des Kartellrechts nicht neu, dass wir das beurteilen können. Daten, die andere Unternehmen haben, die eine haben, aber die anderen nicht, können natürlich eine Markteintrittsbarriere darstellen. Das fällt unter die ganz normale wettbewerbliche Prüfung. Das gilt insbesondere dann, wenn die Daten von den Wettbewerbern nicht duplizierbar sein sollten. Das gilt dann, wenn ein Unternehmen vielleicht marktbeherrschend die Möglichkeit hat, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und hierdurch wiederum einen Wettbewerbsvorteil bekommen kann. Die Qualität von Daten und was sie für die Marktmacht bedeuten, muss aber auch immer dann überprüft werden, wenn es möglicherweise zu einem Zusammenspiel mit Netzwerkeffekten kommt, weil auch diese Netzwerkeffekte, direkte, indirekte, dazu führen können, dass ein Unternehmen einen Datenvorsprung bekommt, der von anderen Unternehmen nicht mehr einholbar ist und dass auf diese Art und Weise eine Marktzutrittsschranke entsteht. Das alles sind aus meiner Sicht ganz klassische wettbewerbsrechtliche Prüfungen und lässt sich in die altbekannten Raster einordnen und ist schon heute ganz normal Gegenstand unserer Prüfung. Ich glaube, an der Stelle brauchen wir nicht wirklich eine Änderung. Gleichwohl würden wir es begrüßen, und das wäre meine dritte Anregung für das Gesetzgebungsverfahren, wenn wir vielleicht die Marktmachtelemente, die digitalen Märkte auszeichnen, explizit im Gesetz erwähnen, also die schon oft hier zitierten direkten, indirekten Netzwerkeffekte, Multihoming, Plattformdifferenzierung, der Zugang zu Daten. Wenn man das extra erwähnen würde, hätte man vielleicht im Gesetz ein paar Korsettstangen, was wiederum im Hinblick auf die spätere Rechtsprechung sehr hilfreich sein könnte. Gleichzeitig wäre es aus meiner Sicht aber auch zielführend, wenn man auch noch mal vielleicht sogar gesetzlich die Ambivalenz dieser Marktmachtfaktoren betonen würde. Denn sie haben ja eben nicht nur diese antikompetitiven Elemente, sondern sie haben auch positive Wirkungen. Also insofern wäre es hier sicherlich sinnvoll, diese Punkte als Korsettstangen im Gesetz noch mal ausdrücklich zu erwähnen.
Vielen Dank. Sie bleiben gleich am Mikro für die Fragen von Kollegen Janicek und dann Herr Dr. Blind noch im Anschluss.
Bitte schön. Ja, Herr Abgeordneter, wir setzen uns mit all diesen Fragen sehr intensiv auseinander. Nicht nur wir im Übrigen. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen im European Competition Network. Wir haben ein Netzwerk von Wettbewerbsbehörden in Europa. Wir wenden ja auch fast ausschließlich als Wettbewerbsbehörde europäisches Recht an. Die Anwendung deutschen Rechtes ist relativ selten, jedenfalls im Kartell- und Missbrauchsbereich. Insofern ist auch die Zusammenarbeit bei der Forschung in Anführungsstrichen, bei der Durchdringung dieser Themen sehr intensiv. Wir sind zum Beispiel dabei, mit der französischen Wettbewerbsbehörde ein Papier zu erstellen zum Thema Big Data und wie gehen wir damit als europäische Wettbewerbsbehörden um. Die britische Wettbewerbsbehörde hat ein Papier dazu vorgelegt und wir selbst im Amt, unser Think Tank, unsere Task Force, gemeinsam mit vielen anderen Einheiten im Haus, ist dabei, einen Bericht zu erstellen darüber, wie wir die Anwendung des Wettbewerbsrechts in der digitalen Wirtschaft sehen. Und wir hoffen, dass dieser Bericht alsbald fertig wird. Und er ist so konzipiert, dass er auch unmittelbar in die 9. GWB-Novelle einfließen kann. Ich sage immer, demnächst wird er fertig. Ich habe dabei immer vor Augen, dass vorgesehen ist, dass der Gesetzentwurf Ende Mai, Juni, Anfang Juni ins Kabinett gehen soll. Wir müssten natürlich vorher einspeisen, was wir denken, was es wert wäre, in diesem Gesetz noch aufgenommen zu werden. Wir liegen hier auf der Zielgeraden, würde ich mal sagen, ohne dass ich Ihnen jetzt auf Tag oder Woche sagen kann, wann es soweit ist. Aber jedenfalls rechtzeitig, dass diese Vorschläge noch im Zusammenhang mit der Novelle des Kartellgesetzes diskutiert werden können und dass sie auch noch eingebracht werden. Dasselbe gilt für den Bericht, den wir gemeinsam mit der französischen Wettbewerbsbehörde erstellen. Auch der ist in Anführungsstrichen auf der Zielgeraden. Und auch hier haben wir das Ziel, das jetzt zeitnah auch zu veröffentlichen, weil das dann wiederum vielleicht auch eine Grundlage sein kann für die europäische Diskussion, damit wir das erreichen, was Herr Haukapp angesprochen hat. Wir wollen ja in Europa ein Level Playing Field für die Unternehmen, gerade bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts, erreichen. Und da sind solche Papiere und solche Arten und Formen von Zusammenarbeit natürlich ganz außerordentlich hilfreich. Last but not least, auch auf weltweiter Ebene diskutieren wir das Thema. Ich selber bin ja auch noch Präsident des International Competition Network, dieses Zusammenschlusses von weltweit 130 Wettbewerbsbehörden. Auch da haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt. Es wird natürlich schwierig, da weltweit ein Level Playing Field zu etablieren. Aber wichtig ist hier, dass hier eben auch amerikanische Wettbewerbsbehörden und asiatische an einem Tisch sitzen. Also Sie sehen, wir versuchen hier wirklich alles, um hier zu einer einheitlichen Anwendung zu kommen.
Vielen Dank, Herr Dr. Blinn.
Vielen Dank. Die Frage war zweigeteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das eine waren positive Beispiele zum Thema Datenschutz und Wettbewerb. Ich möchte einfach mal Firmenbeispiele aufzählen oder Geschäftsmodelle aufzählen, die vielleicht dem gängigen der gängigen Plattform dem Klischee widersprechen. Also zum Beispiel haben Sie Mailbox oder Postea, das sind Webmail-Dienste. Die sind entgeltlich, also Sie zahlen dafür einen monatlichen Beitrag, einen Euro oder zwei, und haben dafür verschlüsselte E-Mails und die Daten, die Sie in diesen Maildiensten verwenden, werden halt auch nicht anderweitig weiterverwertet. Ein weiteres Beispiel, was interessant ist, ist der Kurznachrichten- und Gruppenchat-Dienst Threema. Das schließt vielleicht an die Diskussion von Herrn Haukapp eben an, der ansprach, ja, was passiert eigentlich, wenn WhatsApp von Facebook aufgekauft wird, bekommen die Leute dann Angst um ihre Daten und den Datenschutz? Ganz offensichtlich haben sie das bekommen. Kurz nach der Übernahme von WhatsApp sind sechsstellige Nutzerzahlen innerhalb von kürzester Zeit rübergewechselt zu diesem Schweizer Dienst. Also es finden durchaus auch Bewegungen statt. Und das. Bitte? Ja, die sind jetzt auf 3,5 Millionen und steigen weiter an. Threema war im 2014 und 2015 in den Bestsellerlisten bei iTunes. Also die waren bei den Bezahl-Apps ziemlich weit oben, was die Charts betrifft. Also ist durchaus ein populärer Dienst, der also auch noch Nachfrage findet nach diesem direkten, ich sag's mal, WhatsApp-Schock in Anführungszeichen. Weitere Bereiche des Datenschutzes, die für uns in dieser Diskussion auch interessant sind, natürlich nicht direkt vom Kartellrecht gelöst werden können, aber durchaus sich da in ähnlichen Fragestellungen abspielen. Es ist natürlich die Portabilität. Sie haben eben schon die Datenschutzgrundverordnung angesprochen, die morgen ja in aller Wahrscheinlichkeit verabschiedet wird. Und die Datenportabilität ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Datenportabilität heißt, dass Nutzer ihre eigenen Daten oder die Daten, die sie generiert haben, beziehungsweise die Geräte von ihnen generiert haben, das ist eine Auslegungsfrage, von den Plattformen sich selber quasi runterziehen können in einem gängigen Format, was transferierbar und maschinenlesbar ist. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als wie wenn Sie aus Ihrem Browser Ihre Favoriten und Ihre Lesezeichen in einem anderen Browser rüberkopieren, sodass Sie quasi relativ leicht zwischen zwei Plattformen wechseln können, so wie Sie von Firefox zu Explorer wechseln können, indem Sie relativ leicht Ihre Daten transferieren können. Die Hoffnung ist, dass dadurch natürlich die Wechselkosten für Nutzer sinken, wenn Sie zwischen Plattformen wechseln möchten. Und dass das entsprechend den Wettbewerb befördert. Wie das umgesetzt wird, beziehungsweise wie das angewendet wird, das ist dann im Endeffekt auch die Aufgabe des Gesetzgebers.
Ja, vielen Dank für diese erste Runde. In der zweiten Runde antworten wir gleich im Prinzip auf die Fragen der Abgeordneten im Anschluss. Als erstes hat das Wort der Kollege Herr Zombeck. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Statements bis hierhin. Und ich habe auch klar vernommen an dieser Stelle, dass es hier auch einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt. Herr Mundt, was Sie da gesagt haben, war doch sehr deutlich und ich finde auch sehr nachvollziehbar. Denn das neue Wettbewerbsbild, was Sie da in der Praxis schon abgeleitet haben, ich halte es auch für richtig. Denn wenn man sich überlegt, was ist das Ziel, um Monopole zu vermeiden, dann hat man ja im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist die Preisabsatzkurve des Monopolisten, die darauf ausgelegt ist, die Produktion zu drosseln. wollen, um den Ertrag zu erhöhen. Das ist bei Plattformen in der Tat nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, man ist eigentlich eher darauf aus, die Anzahl der Nutzer zu erhöhen. Und insofern haben wir einen ganz anderen Effekt als in klassischen Industrien. Der zweite Punkt ist aber auch die Verhinderung des Missbrauchs. Und damit möchte ich jetzt nochmal auf die Frage kommen, was man eigentlich tun kann. In der Zukunft, gerade für uns jetzt als Gesetzgeber bei der 9. Novelle des GWB, um Schnittstellen zu öffnen, um einen diskriminierungsfreien Zugang zu ermöglichen. Es würde mich jetzt jucken, auch noch den Professor Haukapp zu fragen. Da ich aber nur zwei habe, würde ich gerne erstmal in dieser Runde Theorie und Praxis zusammenbringen und genau diese Frage nach diesen Schnittstellen und diesem Frenemy-Effekt einmal an Herrn Mund und einmal an Herrn Menz platzieren.
Moment, bitte. Ja, die Schnittstellenproblematik, das ist pauschal sehr, sehr schwer zu beantworten. Es geht da natürlich um die Frage der Interoperabilität. Interoperabilität kann natürlich ein Wettbewerbsparameter sein. Er wird auch ganz bewusst von manchen Unternehmen als Wettbewerbsparameter eingesetzt in alle denkbaren Richtungen. Ich glaube nur, dass es außerordentlich schwierig sein wird, hier eine gesetzgeberische Maßnahme zu treffen, weil es natürlich auch sehr stark vom Geschäftsmodell abhängt, was wir hier vorfinden, ob Interoperabilität ein Faktor ist, der tatsächlich wettbewerbsbeschränkend ist. Das kann je nachdem davon abhängen, was Sie vor sich haben, in welcher Branche Sie sich bewegen, in welchem Geschäftsmodell Sie sich bewegen, sodass es aus meiner Sicht Fragen der Interoperabilität als Wettbewerbsbeeinträchtigung geben kann, ganz ohne Zweifel. Das muss aber nicht so sein. Und insofern glaube ich, ist eine gesetzliche Definition, wie wir damit umgehen, außerordentlich schwierig. Es ist etwas, was ganz allgemein aus meiner Sicht in der wettbewerblichen Würdigung tatsächlich auch zu würdigen ist und was wir hier bewerten müssen. Aber nochmal, eine gesetzliche Regelung an dieser Stelle wäre aus meiner Sicht schwierig.
Herr Dr. Menz.
Ich glaube, aus praktischer Sicht muss man auch so ein bisschen noch unterscheiden, welche Daten wir haben. Wir haben jetzt in der Diskussion sehr stark über persönliche Daten gesprochen. Da haben auch immer die Schnittmenge ins Datenschutzrecht. Und das ist ja auch ein sehr visibler und sehr wichtiger Teil. Wir haben daneben, wenn wir über Plattformen, Netzwerkeffekte und Daten reden, auch riesengroße Plattformen oder auch auf den hier schon angesprochenen Plattformen eine Seite, die Richtung industrielle Daten geht oder von professionellen Dienstleistern. Also ein Amazon Marketplace liest neben Kundendaten natürlich unendlich viele Daten über Produkte und Artikel aus. Auch bei diesen Fragen stellen sich ungefähr die gleichen Daten, nur ohne das Datenschutzrecht als Korrektiv. Insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Themen nur versucht, aus dem Datenschutzrecht zu lösen. Ich glaube, aus einer Verbraucherschutzsicht können auch wir als Unternehmen diesen Gedanken der Portabilität gut nachvollziehen. Würde jetzt zum Beispiel aus unserer Sicht auch sagen, dass, wenn das umsetzbar ist, ist es für uns auch gut verständlich. Ich sehe jetzt auch sehr klar aus einer praktischen Sicht, aus einer technischen Sicht das Problem. Herr Blin hat es schön formuliert, es müsste ein transformierbares Format sein. Ich glaube, die wenigsten Unternehmen sind im Augenblick auch nur, also um es positiv zu sehen, auf das Importieren solcher Daten ausgerichtet, was ja eigentlich was Erstrebenswertes wäre für ein Unternehmen. Es gibt diese Formate schlicht so nicht. Unternehmen erfassen sehr unterschiedliche Daten, nutzen sie sehr unterschiedlich. Der zweite Effekt, den Sie damit natürlich auch nicht eingefangen kriegen, ist der Nutzen von Daten. Es wurde ja schon wiederholt angesprochen. Der Wert eines Einzeldatums mag sehr niedrig sein oder auch sehr unterschiedlich. Die Summe von Daten, dann vielleicht auch in anonymisierter Form, also auch wieder gelöst vom Datenschutzrecht, kann ganz andere Werte haben, weil es mir ermöglicht, Algorithmen besser auszusteuern, bessere Lösungen zu entwickeln oder für den Verbraucher auch präzisere Lösungen zu entwickeln. Diesen Aspekt kriege ich natürlich auch bei Portabilität nicht wieder weg. Wenn ich mir also aus einer wettbewerblichen Sicht Sorgen mache über Datenmengen, die gesammelt werden, und ich erlaube es dem Verbraucher zu wechseln, dann ist das aus der Verbraucherschutzsicht wahrscheinlich eher zu begrüßen. Wettbewerblich löst es vielleicht einen Teil der Probleme. Ich würde nicht denken, dass es alle löst. Für die Unternehmen müsste man sich natürlich wirklich auch sehr klar damit der Frage stellen, wie kann sowas funktionieren, so dass es dann eben auch umsetzbar ist. Wenn wir alle erinnern uns vielleicht noch an diese lange Diskussion in der Mobilfunkindustrie über einheitliche Steckerformate. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Jetzt gibt es weitgehend einheitliche Stecker. Aber auch da die Idee zu sagen, es wäre doch schön, wenn jeder alles überladen könnte, war schneller gefasst, als es dann wirklich dauerte, sich da auf einen Standard zu verschränken. Ich glaube, das ist in der Praxis auch eine ganz große Herausforderung. Und bevor man die auch nicht ein bisschen mitgedacht hat, würde ich da auch zur Vorsicht raten, dazu offensiv Vorgaben zu machen.
Ja, vielen Dank. Ich gebe mal den Zwischenstand der eingegangenen Wortmeldung bekannt, dass man sich so ein bisschen darauf einrichten kann. Als nächstes Herr Nick, dann Herr Reichenbach, Frau Wawziniak und Frau Dröge in der Anmeldungsreihenfolge. Kollege Nick.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Herren Sachverständigen, erstmal vielen Dank für die hochkarätige Diskussion. Nicht, dass wir bei der Zusammensetzung der Runde was anderes erwartet hätten, aber es ist immer schön, wenn sich das so vollzieht. Auch einmal, glaube ich, eine positive Bewertung, dass Sie das Thema Wettbewerb insgesamt sehr positiv bewertet haben. Ich greife mal Ihre Formulierung auf, Herr Aukrab, dass auch die Effekte von Plattformen in der ersten Ordnung zumindest mal als positiv einzuschätzen sind. Das ist, glaube ich, auch mal eine wichtige Feststellung auch für die weitere politische Debatte an dieser Stelle. Denn wir sind, und das eben auch aus der Sicht des Verbrauchers das so bewertet haben, wir sind ja nun in unserer Funktion in der Politik in der Regel anderen Begehrlichkeiten ausgesetzt an dieser Stelle, insbesondere aus der Sichtweise von Beteiligten, die jetzt vielleicht in dieser Runde nicht vorrangig repräsentiert sind. Herr Mund, Sie haben es angesprochen, wir haben, glaube ich, im Kartellrecht sehr viele Regelungen, auch aus der Vergangenheit, die sehr gut auch auf Plattformsituationen angewendet sind. Wenn Sie über Exklusivitätsvereinbarungen reden, über Preisbindungen der zweiten Hand, also haben wir ein sehr gutes Instrumentarium an vielen Stellen durchaus verfügbar. Die Kernfrage ist, glaube ich, an der einen Stelle, wir sind dafür da, den Wettbewerb zu sichern und nicht einzelne Schutzzäune, um einzelne Wettbewerber aufzubauen. Das ist etwas, was man, glaube ich, in dieser Diskussion auch nochmal nachhaltig feststellen muss. Auch Innovationswettbewerb, auch Verdrängungswettbewerb zwischen einzelnen Vertriebswegen ist etwas, was zunächst einmal ein durchaus politisch schutzwürdiges Instrument ist, auch wenn das einzelnen Wettbewerbern nicht gefällt. Der zweite Aspekt, der mir auffällt, die Frage geht jetzt vor allem an den Mund und an Haukap, dass, glaube ich, insbesondere in solchen Märkten die Wirkungen von Plattformen besonders groß sind, die in irgendeiner anderen Form einer Regulierung unterliegen. Ich nehme mal das Thema, beliebte Überthema. Airbnb ist gerade im Standort Berlin ja auch nochmal ein politisch brisantes Thema. Wenn wir dort Begehrlichkeiten ausgesetzt sind, die möglicherweise auch dazu zunächst mal dazu führen, den Wettbewerb an dieser Stelle zu unterbinden. Gerade aber auch in Märkten, wo aufgrund anderer Regulierungen der Mehrwert, den Plattformen möglicherweise auch für den Verbraucher erzielen können, besonders hoch ist, ist das natürlich für die Politik auch ein ganz schwieriger Zielkonflikt, der jetzt nicht unmittelbar in die Zuständigkeit des Bundeskartellamtes fällt, aber in die Gesamtbetrachtung, auch in die politische Bewertung doch eingeht. Deshalb würde mich dazu Ihre Einschätzung auch noch mal interessieren, eben insbesondere was diese Wechselwirkungen von unterschiedlichen Regulierungen auf Märkte, die von Plattformen erschlossen oder revolutioniert werden, angeht.
Herr Mund.
Ja, Herr Nick, vielleicht zum ersten Teil Ihrer Anmerkung der Frage Wettbewerb zwischen Vertriebswegen. Wir führen da ja eine ganze Reihe Verfahren, weil wir jetzt im Zuge nicht nur der Plattform, überhaupt der Möglichkeit, auf digitalen Wegen zu vertreiben, viele Bemühungen auch von Herstellern sehen, gerade diesen preisaggressiven und sehr wettbewerblichen Kanal Internet zu verschließen und Händlern Vorgaben zu machen. Wir haben hier eine Reihe von Verfahren geführt. Ich sage es mal ganz klar an dieser Stelle, wir führen diese Verfahren, das wird uns oft vorgeworfen, nicht um den Internetvertrieb zu befördern. Ich komme immer mit meinem kleinen Händler in Prümmener Eifel, der da ein stationäres Geschäft hat und der den Internethandel entdeckt und der versucht, über das Internet zu vertreiben. Und in dem Moment, wo er über Amazon, über einen Shop dort Ware anbietet, kriegt er vom Hersteller den Brief, dass er fortan leider nicht mehr beliefert werden darf, weil man festgestellt hat, dass er dort vertreibt, während der Hersteller selber einen großen Amazon-Shop hat, aber kritisiert, dass die Qualität des Vertriebs nicht sichergestellt werden könne. Das sind Fälle, die uns vielfach beschäftigen und wir versuchen in der Tat dafür Sorge zu tragen, dass die Vertriebswege offen bleiben. Und zwar, dass sie auch offen bleiben für kleine Händler und all diejenigen, das ist jetzt ein Händlerbeispiel, aber es trifft eigentlich zu auf viele traditionelle Geschäftsmodelle, die zum Teil ins Internet transformiert werden und die dort stattfinden können müssen. Wir wollen keinen Verschluss für die kleinen Wettbewerber. Also insofern führen wir da viele Fälle. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, hier geht es im Grunde genommen um die Herstellung eines Level Playing Fields von Unternehmen, die im selben Markt unter unterschiedlichen regulatorischen Bedingungen aktiv sind. Juba ist eigentlich das beste, weil plakativste Beispiel aus meiner Sicht. Und ich halte das für keinen guten Zustand, dass wir hier verschiedene Geschäftsmodelle haben, die im Grunde genommen auf dasselbe ausgerichtet sind, aber vollkommen unterschiedlicher Regulierung unterliegen. Nehmen Sie den Taxifahrer, der macht jedes Jahr eine Gesundheitsprüfung. Der muss die alte Dame, die in die Apotheke fahren will, 30 Meter weit fahren und stellt sich hinten wieder ganz hinten in der Schlange an und wartet wieder eine halbe Stunde und muss nachweisen, dass er die Verkehrswege in der Stadt kennt. Der Juba-Fahrer muss gar nichts nachweisen, geht aber demselben Geschäftsmodell nach. Und das ist kein Zustand, weil wir hier kein Level Playing Field haben. Und das ist eine wettbewerbspolitische Frage. Das ist keine Frage, die uns als rechtsanwendende Behörde beschäftigt. Das ist eine wettbewerbspolitische Frage. Es kann aus meiner Sicht jetzt weder so sein, dass das Taxigewerbe komplett dereguliert wird. Und es kann wahrscheinlich auch nicht sein, dass Juba genauso reguliert wird wie das Taxigewerbe. Sondern ich glaube, wettbewerbspolitisch muss man hier eine ausgleichende Lösung finden, die alle Geschäftsmodelle erfasst und für alle Geschäftsmodelle ein Level Playing Field schafft, damit hier ein fairer Wettbewerb im selben Markt tatsächlich möglich ist.
Herr Hauke.
Ich schließe mich mal gleich an dem hinten an, was Herr Mundt gerade ausgeführt hat. In vielen dieser Märkte, in denen Plattformen in regulierte Märkte und sehr geschützte Märkte eindringen, würde ich sagen, haben wir ein gewisses Politikversagen vorliegen. In dem Sinne, dass Regulierung, die traditionell mal gut begründet war, sagen wir direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, heute weniger gut begründet ist, weil die Regulierung sich nicht an den technischen Fortschritt angepasst hat und Notwendigkeiten anders geworden sind. Also der Taximarkt ist sicherlich das beste Beispiel. Die Begrenzung der Taxilizenzen war mal dazu gedacht, die Taxifahrer zu schützen, damit sie diese recht kostspielige Investition in ein Auto sicher refinanzieren können. Heute ist auf dem Schwarz- bzw. Graumarkt die Taxilizenz selber das Teure, was refinanziert werden muss. Das hat sich geradezu ins Gegenteil verkehrt. Da würde ich sagen, ist ein bestimmter Handlungsbedarf, damit ein Level Playing Field tatsächlich entsteht. Da bietet die Digitalisierung eigentlich auch tolle Chancen sogar. Denn, sagen wir jetzt gerade im Taxigewerbe, das ist ja kein Geheimnis, da muss man nur in die Berichte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit reingucken, da blüht die Schwarzarbeit, da blüht die Steuerhinterziehung. Wer davon die Augen verschließt, das ist hinreichend unrealistisch, würde ich sagen. Da ist natürlich die Digitalisierung, also die bargeldlose Zahlung, die dann auch häufig da vonstatten gehen kann, bietet auch eine Chance, dem Ganzen Einhalt zu gebieten und dafür Wettbewerbsgleichheit auch wieder zu sorgen. Da ist ein gewisser Handlungsbedarf und ich würde allgemein in diesen Märkten dafür plädieren, mit gewissen Grenzwerten zu arbeiten. Man sollte nicht immer gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, jetzt jemand, der einmal einen bei der Windfahrzentrale mitnimmt, der muss gleich einen Personenbeförderungsschein haben, sondern das sollte man sagen, naja, wenn das gewisse Schwellenwerte erreicht, darüber kann man dann lange streiten, ist das 300 Euro im Monat, sind das wie viel Kilometer, wie auch immer man das festmachen will, da wird dann sozusagen, da gilt das als gewerblich und darunter gilt das nicht als gewerblich und so arbeiten wir ganz häufig im Recht, ist es bei der Umsatzbesteuerung, ist es bei Minijobs, ist es in anderen Dingen. Im Bereich Airbnb hat die Stadt Amsterdam, finde ich, das ganz gut gemacht. Die haben gesagt, bis zu 60 Tage kannst du machen, glauben wir dir, ist privat. Ab 60 Tage glauben wir es nicht mehr, dann ist das gewerblich. Mit solchen, und dann kann man sagen, vielleicht wollen wir nicht 60, vielleicht wollen wir nur 30 oder was weiß ich. Ja, aber mit diesen Schwellenwerten zu arbeiten, nicht gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten und sagen, das wird jetzt sozusagen konsequent verboten. Weil da macht man viele Verbrauchervorteile dann auch gleich zunichte. Als Abschluss vielleicht noch, das ist allerdings nicht nur so, denke ich, dass der Wettbewerb intensiviert wird in diesen Bereichen, auch in dem ganzen Bereich Preisvergleiche, sagen wir, durch Idealo, durch Ladenzeile oder im Bereich Stromanbieter, Verivox und so weiter, führen die Plattformen schon zu einer Intensivierung des Wettbewerbs, aus meiner Sicht, weil sie das Vergleichen deutlich einfacher machen, als das traditionell der Fall war. Auch im Bereich HRS würde ich sagen, unter den Hotels wird der Wettbewerb erstmal intensiviert durch die Plattform, weil es einfacher zu vergleichen ist als in der Vergangenheit.
Kollege Reichenbach.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste geht nochmal an Herrn Mundt. Auch das Aufgreifen, was Herr Baum gesagt hat, dass man ja sozusagen die Plattformen nicht nur als dass er so bekannt ist, die sozialen Netzwerke, vielleicht Suchmaschinen in der Kundenrelation nehmen will. Ich will aber trotzdem mal in dem Bereich bleiben. Im klassischen Medienfeld haben Sie natürlich immer bei der Frage Wettbewerbsverzerrung die Frage, gibt es eine Konzentration bei Medien etwa zum Beispiel, was dann anschließend auch die Werbelandschaft betrifft. So, um es nochmal deutlich zu machen, jetzt kann man natürlich theoretisch sagen, Werbung ist alles das Gleiche und ich habe ja immer noch die Auswahl zwischen Schalten bei Facebook und Google oder im Fernsehspot oder eine Anzeige in der Regionalzeitung. Die Sicht hielt ich für ein bisschen problematisch, weil wenn Sie gucken, ob auf dem Automobilmarkt es eine marktbeherrschende Konzentration gibt, gucken Sie ja auch nicht, ob es parallel noch Fahrräder gibt. Gerade bei den Plattformen haben Sie ja auch ein B2B-Verhältnis. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Marktmacht sich von solchen Plattformen etwa gegenüber den Adbrokern, also den Servern, den Firmen, die das Adbroking machen oder auch im Direktkundenverhältnis betrifft, ist das mit im Fokus, zu schauen, ob nicht in dem Bereich inzwischen eine riesige Marktmacht entstanden ist? Und wenn, wird das bei Ihnen auch sozusagen in die Beurteilung mit einbezogen? Weil da ist es auch noch einfacher validierbar. Meine zweite Frage geht dann an Herrn Baums. Ich fand das ganz spannend, als Sie gesagt haben, naja, man muss ja nicht alles sozusagen gesetzgeberisch machen, sondern man kann das auch über Compliance machen. Ein Teil dieser sozusagen der Vorteile von Plattformen, was auch ihr Geschäftsmodell generiert, ist, dass sie ja so gut wie nicht in die Haftung kommen, weil gerade etwa bei solchen Plattformen mehr im Grunde genommen nur der Informationsvermittler ist. Haftbar bleibt dann immer noch der Shop oder der Anbieter oder derjenige, der dann sozusagen real eine Leistung bringt. Ihr Modell funktioniert ja aber nur sozusagen auf der Basis des amerikanischen Haftungsrechts. Also dort ist es so, wenn ich eine Compliance-Richtlinie habe, dann ist die einklagbar. Haftungsrechtlich, auch schadensersatzmäßig, unabhängig davon, wie die sonstige Rechtskonstruktion ist. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie eher dafür plädieren, eine solche haftungsrechtliche Konstruktion zu schaffen? Das heißt, das deutsche Haftungsrecht in diesem Bereich wesentlich nachzuschärfen.
Herr Mund. Ja, Herr Abgeordneter, diese Art von Fällen sind bei uns derzeit, wenn Sie so wollen, nicht im Fokus, wenn Sie sich die konkrete Missbrauchskontrolle ansehen. Da ist es nichts, was uns im Moment unmittelbar beschäftigt. Es ist ein Teil des Google-Verfahrens bei der Europäischen Kommission. Hier schaut sich die Europäische Kommission ja ganz präzise an, welche Restriktionen Google auch im B2B-Bereich auferlegt, was die Werbeschaltung über Google, die Auktion von freien, von verfügbaren Flächen betrifft. Wo das bei uns immer wieder eine Rolle spielt, ist in der Fusionskontrolle. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die in dieses Geschäftsfeld eingedrungen ist. Hier gibt es eine ganze Reihe von Fällen, die bei uns auch fusionskontrollrechtlich geprüft werden, wo wir aber in der Vergangenheit keinen Anlass hatten, in irgendeiner Form einzuschreiten, weil wir hier keinen Konzentrationsprozess sehen derzeit, der von uns in der Fusionskontrolle jedenfalls bislang ein Einschreiten erforderlich gemacht hat. Ich glaube allerdings, dass das Verfahren, was die Europäische Kommission zu Google führt, hier in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzen wird, weil die Kommission hier eine ganze Reihe von ganz generellen Fragen zu beantworten haben wird, die das Wettbewerbsrecht betreffen. Da wird es ja auch um das Selbstbevorzugungsrecht einer Suchmaschine mit möglicherweise marktbeherrschendem Marktanteil gehen. Wird es auch ganz präzise darum gehen, welche Vorgaben eine solche Plattform anderen Unternehmen in Hinblick auf die Werbung und die Schaltung von Werbung über andere Plattformen machen kann. Also das ist etwas, wo ich im Moment eher sehe, dass das möglicherweise mit dem Verfahren bei der Europäischen Kommission zu Google zu Antworten führen wird.
Herr Baums, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Reichenbach. Das Thema Plattform und Haftung ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Ich würde sogar so weit gehen, diese Haftungsfrage als eine Art wirtschaftsverfassungsrechtliche Weichenstellung zu bezeichnen. Man hat sich irgendwann klugerweise aus meiner Sicht darauf geeinigt, dass digitale Plattformen grundsätzlich nicht für all das verantwortlich gemacht werden können, was auf ihrer Grundlage, nämlich im Applikationsbereich, geschieht. Das hat sich durch Rechtsprechung in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Wir sehen im Grunde genommen gerade eine Art Rücknahme des Haftungsprivilegs, die schrittweise erfolgt, die aus wirtschaftspolitischer Sicht wahrscheinlich hochproblematisch ist. Ja, stellen Sie sich vor, dass Infrastrukturen, die geeignet sind, das zu kontrollieren, was auf Grundlage der Plattform geschieht, nehmen Sie ein Beispiel jetzt einen Online-Shop, der Aufbau einer Kontrollinfrastruktur, die es ermöglichen würde, ich nehme so ein Beispiel, eine gefälschte Uhr, nicht nur also die eine gefälschte Uhr sozusagen von der Plattform zu nehmen, sobald man darauf hingewiesen wird, sondern alle gleichartigen Uhren, die auch ebenfalls gefälscht sein könnten, automatisch zu erkennen. Das ist technologisch sehr kompliziert und das ist eine große Investition, die in diesem Falle von Plattformen geleistet werden müsste. Da sieht man so rechtsdogmatisch, also die Notice and Scan, das Notice and Scan Paradigma, was sich dort entwickelt hat. Solche Investitionen führen dazu, dass sie de facto Markteintrittsbarrieren für neue Plattformen schaffen. Wenn wir also das ganze Thema Plattform oder wirtschaftsstrategisch betrachten, muss man darauf hinweisen, dass das Haftungsprivileg für Plattformen, falls wir Plattformen hier in Deutschland entstehen lassen wollen, was, glaube ich, sinnvoll wäre, dass wir nicht unendlich an der Haftungsschraube drehen können. Das wird de facto den Eintritt neuer Plattformen eher verhindern. Insofern bin ich beim Thema Haftungen und Plattformen eher vorsichtig und würde dafür für behutsames Vorgehen werben. Bezüglich der Frage Datenschutz und Compliance. Ich hatte zum Eingangsstatement gesagt, die Frage, die hier gestellt wird zum Thema Flexibilisierung von Regulierung, ist erstmal unabhängig von Plattformen zu sehen. In diesem Sinne sehe ich das eher als eine grundsätzliche Herausforderung, dass wir uns einfach überlegen müssen, was verändert denn tatsächlich das das Datenschutzniveau in Deutschland? Ist es ein weiteres Gesetz? Ist es ein weiterer Paragraph? Oder sind es andere Ansätze, die darüber hinausgehen können und Selbstregulierung, Co-Regulierung mit in Betracht ziehen? Und da sehe ich in Deutschland eine zu schwache, zu wenig Aufmerksamkeit für. Unsere Rechtstradition ist halt eben sehr stark regulatorisch in dem Bereich und man tendiert dazu, Co-Regulierungsansätze ein wenig gering zu schätzen und immer quasi als der Versuch der Zurücknahme von Datenschutzniveau zu interpretieren. Ja, die Frage ist ja, wer sozusagen haftbar gemacht wird dann tatsächlich. Das gegen so einen Ansatz spricht nichts auf der Applikationsebene. Ich sage nur, wenn Sie einen Plattformbetreiber verantwortlich machen für all das, was Dritte auf Grundlage dieser Plattform tun und treiben, sei es nun eine Uhr verkaufen oder sei es eine Applikation für im Industrie 4.0-Bereich bereitzustellen, dann werden Sie Plattformen de facto teuer bis unmöglich machen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, den Eintritt von neuen Plattformen in diesen Markt verhindern. Am Ende werden diese Investitionen von den Großen getätigt werden können, von großen Plattformbetreibern, von kleineren Plattformen hingegen nicht.
Ganz, ganz kurze Antwort.
Ja. Ja, können wir gerne noch Wilderath kann. Die Frage ist ja, wen Sie in die Haftung mit einbeziehen. Das, die Frage Accountability, Flexibilisierung von Regulierung bezieht sich natürlich dann auch auf jene, die auf Grundlage von Applikationen entwickeln. Ich sage nur, Sie können nicht die Haftung unendlich auf den Plattformbetreiber ausweiten, weil das zu negativen Seiteneffekt führt.
Frau Kollegin Wawczyniak, bitte.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Mundt und an Herrn Haukamp, und zwar zu einem völlig anderen Thema, aber vielleicht auch nicht ganz unwichtigen Thema, nämlich zum Thema Obsoleszenz. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Das iPad der ersten Generation arbeitete mit iOS 5, im Sommer 2010 sozusagen rausgekommen. Im September 2012 kam iOS 6, die Menschen, die ein iPad erste Generation haben, können kein Upgrade mehr machen. Das heißt, sie haben an bestimmten Stellen überhaupt keinen Zugang mehr zu Angeboten, zu Publikationen. Und jetzt ist die Frage, A, soll so eine, sag ich mal, bewusste Lebenszeitverkürzung in die Missbrauchskontrolle einbezogen werden? Oder ist sie das vielleicht sogar? Und ich weiß das nicht. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, ja oder nein, also ist das so eine Art Missbrauchskontrolle, hätte ich gerne noch eine kurze Begründung dazu.
Herr Mundt und Herr Haukapp, bitte in der Reihenfolge.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde es immer unheimlich schwierig, hypothetische Fälle zu lösen, so am grünen Tisch vor allen Dingen. Man muss zunächst mal sehen, es ist ja nur dann eine Frage, wenn wir überhaupt von einer Marktbeherrschung von Apple, auf welchem Markt sprechen können? Ist es der Markt für, ist es der Markt für fürs iPad? Ist es ein eigener Markt? Oder haben wir nicht vielmehr einen Gesamtmarkt für solche Formen von Geräten? Ich kenne jetzt nicht präzise den Marktanteil von Apple in Bezug auf Tablets. Ich weiß, dass er bei den Smartphones ist er bei etwa 30%. Ich vermute mal, bei den Tablets ist es vielleicht ähnlich. Wir würden uns per se jetzt schon mal sehr schwer tun, hier überhaupt eine marktbeherrschende Stellung zu konstatieren. Aber das ist jetzt alles rein hypothetisch. Ich bin da auch als Leiter der Wettbewerbsbehörde immer außerordentlich zurückhaltend, weil das Verdikt Marktbeherrschung ist für die Unternehmen natürlich ein unglaublich scharfes Schwert, weil sie fortan unter die Missbrauchsaufsicht des Bundeskartellamtes fallen. Das heißt, sie müssen alle künftigen Geschäftspraktiken sehr genau darauf überprüfen, ob hier möglicherweise ein Verstoß gegen europäisches oder deutsches Recht vorliegt. Deswegen, ich bin bei so einer Frage, gerade als Leiter einer Wettbewerbsbehörde, unglaublich zurückhaltend. Es würde, wie gesagt, davon abhängen, dass wir tatsächlich hier zu einer marktbeherrschenden Stellung kämen. Und dann wäre die zweite Frage, ob wir es mit einem missbräuchlichen Verhalten zu tun hätten. Das ist jetzt aus meiner Sicht wirklich aus dem Stand ganz unmöglich zu beantworten. Das wäre etwas, was wir uns tief angucken würden, welche Auswirkungen das auch auf den konkreten Markt hätte etc. Also ich bitte da um ein bisschen Nachsicht. Das ist so ganz schwer am grünen Tisch zu beantworten, aber das beantwortet vielleicht Ihre Frage, wie wir hier vorgehen würden.
Professor Haukapp.
Ja, das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht viel anderes sagen kann, weil ich hätte das Identische gesagt, das hängt immer stark von der Marktbeherrschung ab. Wenn ein kleines Unternehmen sowas macht, die dürfen ja jeden Fehler machen, den sie machen wollen. Ich vermute, das ist für die Verbraucher nicht hochgradig populär. Von daher wird das würde man sagen, wenn jemand so doof ist, sozusagen so ein Produkt in den Markt zu bringen, dann müssen wir ihn nicht davor schützen. Dann werden die Verbraucher ihn schon abstrafen. Das Problem ist erst, wenn der Markt beherrschend wird, weil dann wissen wir dann, ist das nicht mehr so einfach, dass man sagt, die Verbraucher werden ihn schon abstrafen, weil dann ja gewisse Abhängigkeiten typischerweise entstehen. Sonst gibt es keine Marktbeherrschung. Wenn wir sagen, wenn wir es zumindest nicht nur an Marktanteilen einfach festmachen, sondern tatsächlich an Markteintrittsbarrieren, Wechselverhalten und Ähnlichem. Also von daher würde ich sagen, dass es, wenn eine Marktbeherrschung festgestellt werden kann, man sagt, es gibt da hohe Wechselkosten und so, dann würde ich sagen, ja, dann kann das natürlich eine Art von Missbrauch sein, tatsächlich. Das hinge dann aber, genau wie Herr Mund gesagt hat, natürlich von dem Einzelfall ab, wie sieht das genau tatsächlich aus. Wenn man andere Gründe hat, weil jetzt vielleicht weniger in dem Fall iOS, aber es gab ja auch schon mal die Diskussion, sozusagen werden die Handys so schnell wieder rückgetauscht oder so, wenn man sagt, das will man aus, ich weiß nicht, umweltpolitischen Gründen nicht so gerne oder so, dann würde ich sagen, dann ist das nochmal eine andere Frage, die kann man dann nicht so gut durchs Kartellrecht lösen. Da sollte man dann was anderes sich ausdenken, wenn man denkt, das ist ein Problem, was da möglicherweise entsteht. Aber da wäre dann das Kartellrecht der falsche Adressat, um zu sagen, die Handys sollen jetzt länger halten oder die Libyen oder was auch immer. Also von daher schließe ich mich da eigentlich 100% an, was Herr Mund gesagt hat.
Als Gast in unserem Ausschuss, Frau Dröge, bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich auch als Gast eine Frage stellen darf. Gerne. Meine Frage richtet sich sowohl an Herrn Blinn als auch an Herrn Haukapp. Und zwar beziehe ich mich auf etwas, was Herr Mund gesagt hat. Sie hatten dargestellt, dass, ich sage mal, bis auf das Thema Fusionskontrolle, Schwellenwerte recht viel im Umsetzungsbereich des Wettbewerbsrechts eigentlich liegt und Sie nicht so viel zusätzlichen Regulierungsbedarf sehen. Jetzt nehme ich das Wettbewerbsrecht sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene sehr zurückhaltend war im Umgang mit der Digitalwirtschaft. Und ich möchte das an einigen Beispielen deutlich machen und Sie fragen, ob Sie das dann auch so sehen, dass eigentlich der Regulierungsbedarf nicht auf der gesetzlichen Ebene liegt, sondern eher auf der Umsetzungsebene. Also beispielsweise, um auf die Fusion Facebook-WhatsApp zurückzukommen, da ist die Prüfung ja nicht nur am Thema Transaktionswert oder Schwellenwert gescheitert, sondern auch bei der Marktbetrachtung wurden diese beiden Anbieter als nicht identische Märkte betrachtet. Und das, obwohl es bei der Zusammenführung von Daten, jetzt sag ich mal aus dem vernünftigen Menschenverstand, schon um sehr ähnliche Daten ging, die hier zusammengeführt wurden und die daraus resultierende Marktmacht, wenn man das Thema Marktmacht in den Mittelpunkt stellen würde, eigentlich aus meiner Sichtweise auch als solche hätte betrachtet werden müssen. Ein zweites Thema, das jetzt deutlich weitergeht als Facebook und WhatsApp, wäre, wenn zum Beispiel Facebook die Schufa aufkaufen würde, würde man aus der traditionellen Betrachtung vielleicht erstmal sagen, sind zwei völlig unterschiedliche Märkte. Wenn man sich aber das Thema Datenzusammenführung anschaut, dann müsste man sagen, ja, Sie haben dazu was geschrieben, wir haben uns dazu auch schon mal ausgetauscht, dann müsste man doch eigentlich, wenn man die Daten bewertet, sagen, was für eine Marktmacht resultiert eigentlich aus so einer Fusion und berücksichtigt das Kartellamt oder die Europäische Kommission ausreichend. Ein drittes Thema ist das Thema internes Wachstum, wenn jetzt und Marktmacht und dann wiederum Marktabgrenzung. Wenn Google jetzt beispielsweise eine eigene Versicherungsgesellschaft anbietet, inwieweit berücksichtigen eigentlich die Wettbewerbsbehörden jetzt die Möglichkeiten, die Marktmacht, die Google aus der Datenanalyse zieht, auch auf anderen Märkten? Also sind all diese Fragen eigentlich im Wettbewerbsrecht jetzt schon ausreichend abgebildet? Oder bräuchte es da nicht Reformbedarf und Stärkung dieses Kriteriums der Datenmacht, um solche Auswirkungen in Zukunft auch berücksichtigen zu können?
Herr Dr. Blinn und Professor Haukapp.
Die erste Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, spielt auf den bezog sich auf WhatsApp und Facebook, auf die Definition des Marktes. Es ist natürlich zu überlegen, ob man gerade bei Fusionskontrollen vielleicht auch manchmal eine etwas länger oder mittelfristigere Perspektive anwenden soll und nicht nur die einfache Substituierbarkeit von zwei Diensten sich anschaut, wie das jetzt in klassischen, traditionellen Methoden gemacht werden würde. Beispielsweise ist WhatsApp ja in seiner Kernfunktion, nämlich in Chat- und Gruppenchat-Programm, nicht unbedingt ein Substitut für aus Verbrauchersicht für die Kernfunktion von Facebook, wenn man jetzt mal den Messenger außen vor lässt. Da wäre es wirklich zu überlegen, in Fusionsverfahren auf der Anwendungsebene auch zu schauen, inwieweit sind denn diese beiden Unternehmen Konkurrenten in der Zukunft oder in naher Zukunft, und zwar um die Aufmerksamkeit der Nutzer, um die Daten der Nutzer und im Endeffekt auch um die Zahlungsströme, die durch diese Nutzer laufen und die Plattformen, die Nutzer verwenden. Also es kann durchaus sein, dass zwei sehr unterschiedliche Plattformen da in Zukunft um diese Faktoren Aufmerksamkeit, Daten und Zahlenströme in den Wettbewerb treten können, auch wenn sie komplett unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Wobei man da natürlich aufpassen muss, ist, dass man die Märkte nicht auf einmal ultimativ weit definiert, sodass dann also überhaupt keine Marktbeherrschung mehr in keiner Form irgendwie möglich ist, weil nämlich auf einmal alles durch alles substituierbar ist. Also das ist sehr, sehr, das ist ein bisschen so, das ist mit Vorsicht zu genießen, aber auf jeden Fall den Gedanken würde ich in solchen Fällen, die ja auch immer Einzelfallbetrachtungen sind, durchaus mit berücksichtigt sehen wollen. Schnell noch zu den anderen Fragen. Die Übertragung von Marktmacht die genommen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, in Form von Datenmacht vorliegt. Also wenn ein Unternehmen beispielsweise jetzt Google, um mal wieder auf das Beispiel zu kommen, Daten im Bereich von Webmail-Diensten verfügt, ausliest und analysiert und diese Daten dann anwendet, um in anderen Märkten, auf denen Google noch gar nicht aktiv ist, beispielsweise jetzt, im Shoppingmarkt, diese Maildaten auf Shoppingmärkte anwendet, um Verbraucherverhalten zu analysieren, um dann auf diesem neuen Markt, diesem Shoppingmarkt, sich einen starken Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und da entsprechend dann die Konkurrenten aus dem Weg zu drängen. Also solche Fragen muss man sich stellen. Ich denke, die sind schon im Endeffekt angelegt in den Überlegungen der Wettbewerbsbehörden. Und vielleicht eine Frage der Anwendung.
Professor Haukapp.
Ich fange mal rückwärts an.
Zunächst erstmal, also wenn Google jetzt tatsächlich in den Versicherungsmarkt einsteigen sollte, dann wäre das ja erstmal ein zusätzlicher Wettbewerber, der in dem Markt entsteht. Das könnte aber auch, wenn wir jetzt meinetwegen an Kfz-Versicherungen denken, könnte es ja nicht nur Google sein, könnte es auch VW, Mercedes oder sonst irgendwer sein, der sagt, ach, wir wissen jetzt plötzlich so viel über das Fahrverhalten wegen der ganzen Datensammlung im Auto, da können wir ja eigentlich auch Versicherungen anbieten. Dann ist das ja erstmal nicht notwendigerweise schlecht, weil was würde dabei rauskommen? Naja, Leute, die relativ vorsichtig fahren, die kriegen eine günstigere Versicherung und Leute, die wie die Henker durch die Stadt fahren, die kriegen halt eine teure Versicherung. Und sagen, das ist ja eigentlich erstmal gar nicht so schlecht, dass man das differenziert. Das reizt die Leute ja vielleicht zu vorsichtigerem Fahren an. In anderen Bereichen würden wir das eher kritisch sehen. Also wenn es in den ganzen Bereich Krankenversicherung reingeht, da würden wir sagen, na, da haben wir ja Solidaritätsgedanken und so weiter, die sollen da nicht ausgehebelt werden. Da müssten wir das wahrscheinlich uns kritischer tatsächlich betrachten, aber das ist dann wahrscheinlich eher was man im Bereich der Krankenversicherung regeln muss und nicht im Kartellrecht regeln muss. Die Frage des Datenschutzes, wir haben uns da ja tatsächlich schon mal unterhalten. Ich glaube, die Schufa kann man ja nicht kaufen. Das ist ja die ist ja so strukturiert, dass die deutschen Handelsunternehmen und die deutschen Banken und Sparkassen die nie verkaufen werden, faktisch. Aber wenn die, sagen wir, es würden sich zwei andere zusammenschließen, sagen wir ein Energieversorger und eine Bank oder so, dann würde man ja auch sagen, naja, der Energieversorger, der weiß tendenziell mit Smart Grids, wann ich mein Licht an- und ausmache und die Bank weiß alles Mögliche über mich auch und will ich, dass die sozusagen ihre Daten zusammenschmeißen, dann würde ich sagen, naja, da habe ich schon ein ziemliches Störgefühl. Wenn wir das machen würden, würden wir sagen, ja, das dürfen die ja auch gar nicht. Aber das wissen wir im Kartellrecht, würden wir sagen, naja, Missbrauch, Marktbeherrschaftsstellung, darf ich auch nicht sozusagen. Trotzdem sagen wir nicht, wir lassen eine Fusion durchgehen, weil die dürfen die Marktbeherrschaftsstellung nicht missbrauchen. Dann würden wir natürlich sagen, nee, da machen wir eine Gefahrenabwehr. Das ist ja so schwer, das zu kontrollieren hinterher. Dann müssen wir doch ein bisschen vorsichtiger sein. Also von daher würde ich sagen, ich finde das nicht ganz unsympathisch zu sagen, in bestimmten Fusionsverfahren sollte man möglicherweise, perspektivisch zumindest, wenn da große Datenmengen kombiniert werden können, auch Datenschutzbehörden, zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Mitspracherecht sein muss, aber ein Anhörungsrecht oder sowas, doch bestimmte Rechte zumindest gewähren. Wir haben das ja in anderen Bereichen des Rechts, haben wir das. Im Bereich der Pressefusionskontrolle haben wir das schon, oder Medienfusionskontrolle haben wir es schon lange, dass wir sagen, da gibt es eben andere Ziele als nur den Wettbewerb, die Meinungsvielfalt und so weiter. Und da gibt es dann auch andere Institutionen oder die BaFin im Bereich der Bankenfusion. Also das ist nicht völlig was Neues, dass man sagt, da sind auch andere, die mal mitreden dürfen, wenn es um andere Dinge geht. Also ich würde das jetzt nicht so schnell hoppla hopp entscheiden wollen, aber ich glaube, das ist was man nachdenken, was man im Auge behalten sollte, ob sich das zu einem Problem entwickelt oder nicht tatsächlich. Also bei jeder Fusion jetzt einen Datenschutzrechtler hinzuziehen, scheint mir dann auch wieder übertrieben zu sein. Das müssten schon kritische Fälle sein. Zur Marktdefinition, das würde ja die Kartellbehörden sehr in Schutz nehmen wollen. Das ist gerade in diesen Märkten kaum möglich, das zu erahnen, wer als nächstes in welchen Markt einsteigt und welches Wettbewerbsmodell entwickelt. Ob jetzt, was Google als nächstes macht, da kann man immer viel spekulieren. Aber es ist ja nicht so richtig für die Kartellbehörden, denke ich. Könnt ihr das nicht so sagen? Aber wegen der Spekulation, dass sie das machen könnten, eine Fusion zu sagen.
Mir liegt noch eine Wortmeldung vor vom Kollegen Jatomek. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gebe zu, ich habe kaum noch damit gerechnet, dass ich die Fragen noch stellen kann. habe es mir aber aufgeschrieben, geschickterweise. Eigentlich ist mein Computer gefressen an dieser Stelle. Das ist manchmal auch das Schicksal der Digitalisierung, wenn man nicht immer auf Sichern klickt, ist es dann aus der Cloud halt eben verschwunden. Deshalb würde ich die Chance auch nochmal nutzen, nochmal den Professor Haukapp zu befragen, wie er sich die Schnittstellen und die Portabilität nochmal vorstellen kann und ganz gezielt, genau, jetzt kommt mir der Punkt wieder, nämlich auf die Frage, ob es dazu eine API geben sollte. Also wenn ich heute den Telefonanbieter wechsle, muss ich als Kunde nicht viel mehr tun, als zu dem neuen zu gehen, meine Kundennummer von dem alten zu benennen und dann regeln, dass diese beiden Anbieter untereinander wie Dinge transferiert werden. Wäre so etwas ein geeignetes Instrumentarium? Und um auch nochmal Herrn Mund zu fragen, weil Sie vorhin gesagt hatten, gesetzgeberisch gäbe es für diese Schnittstellen keine konkreten Vorstellungen im Augenblick. Wäre es ansonsten eine Vorstellung für Sie, wenn wir grundsätzlich das Kartellamt ermächtigen würden, hier mehr und auch flexibler solche Schnittstellen in Verfahren zu definieren?
Herr Professor Haukapp.
Ja, man sollte da das Kind neben dem Bade ausschütten. Häufig ist es so, dass natürlich die, anders als jetzt im, sagen wir, bei dem, im Energiebereich oder im Telekommunikationsbereich, die Plattform gerade davon, das wesentliche Wettbewerbsmerkmal ist, dass die nicht genau dasselbe anbieten, sondern eben unterschiedliche Dienste anbieten. Und gerade in dem Bereich der sozialen Netzwerke ist ja eben so, dass das sozusagen die Konkurrenznetzwerke sagen, nicht mal sagen, wir machen jetzt genau dasselbe wie Facebook, sondern wir machen irgendwie was anderes als Facebook. Und wenn die was anderes machen, dann ist es natürlich schwer, sozusagen das 1:1 wie so eine Telefonnummer zu portieren. Es gibt ein paar Fälle, wo Portierung eine Rolle gespielt hat. In dem amerikanischen Verfahren gegen Google vor der FTC, da war ja zum Beispiel ein Problem, dass die Werbetreibenden, also die Kunden von Google, ihre Daten aus den Werbekampagnen nicht vernünftig haben portieren können zu anderen Plattformen, um das auch für ihre Werbekampagnen dort zu nutzen. Das hat die FTC dann ja, da hat sie dann Zusagen von Google entgegengenommen in dem Verfahren, um dann eine Portabilität herzustellen tatsächlich. Also im Sinne von, wenn es Verfahren gibt, Missbrauch ist erkenntlich, dann Zusagen entgegenzunehmen, scheint mir, oder das als Abhilfemaßnahme zu definieren, scheint mir durchaus sehr sinnvoll zu sein, hängt dann immer vom Verfahren ab. Es gibt sicherlich, man muss auch mal gucken, was ist genau kritisch, also im Bereich, man kann sich sicherlich vorstellen, auf vielen, sagen wir, Shoppingportalen, dass die Bewertungen der Käufer hohe Bedeutung haben für die Verkäufer. Weil, und wer hat investiert? Das ist dann natürlich sehr stark der Verkäufer, der sich die Reputation erarbeitet hat. Wenn man möchte, dass da mehr Wettbewerb unter Online-Plattformen passiert, dann da kann man vielleicht drüber nachdenken. Kann man Portabilität in dem Sinne herstellen, dass ich sage, dass ich auch verweisen kann, meine, sagen wir, Reputation bei eBay ist folgende sozusagen und kann die auch in anderen Plattformen nutzen, sozusagen, sodass ich dort nicht sozusagen mit einer Reputation von null wieder starten muss, denn da habe ich dann ja immer Einbußen hinzunehmen. Das sagt uns zumindest die ganze empirische Literatur. Ohne Reputation verkauft sich viel schlechter als mit Reputation.
Herr Mund. Ja, Herr Jatomek, ich weiß nicht, ob so eine Ermächtigung wirklich, wirklich weiterhelfen würde. Ich denke bei Interoperabilität ja primär persönlich immer an Netzwerke, wo vor allen Dingen direkte Netzwerkeffekte eine Rolle spielen. Also Messenger-Dienste sind so ein ganz gutes Beispiel vielleicht. Ich würde vermuten, dass in den Fällen, wo die Interoperabilität oder vielmehr die fehlende Interoperabilität tatsächlich ein massives Wettbewerbsproblem darstellt, dass wir dann auch mit Hilfe eines Missbrauchsverfahrens dafür sorgen könnten, dass die Interoperabilität hergestellt wird. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir hierfür eine ganz spezielle Ermächtigung brauchen würden, sondern hier kommt wieder zum Tragen, dass das Wettbewerbsrecht eben so ein atmendes Recht ist, das versucht, alle wirtschaftlichen Vorgänge angemessen zu erfassen. Und wenn wir einen Vorgang vor Augen hätten, wo wir aufgrund fehlender Interoperabilität tatsächlich eine Wettbewerbsbeschränkung, die gegen das Gesetz verstößt, konstatieren würden, dann müssten wir aus meiner Sicht auch in der Lage sein, das mit einer entsprechenden Verfügung abzustellen und für Interoperabilität zu sorgen. Das mag sein, dass das in der Tenorierung außerordentlich schwierig ist. Das überblicke ich jetzt nicht, welche Fälle da denkbar sind. Ich weiß nur aus den vielen Fällen, die wir haben, dass die Tenorierung, wie so etwas zu geschehen hat, manchmal natürlich sehr konfliktreich und außerordentlich komplex und schwierig sein kann. Ob das wiederum abgestellt werden könnte durch eine gesetzliche Formulierung, die uns nochmal eine besondere Ermächtigung gibt, da fehlt mir jetzt im Moment so ein Stück weit die Fantasie, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre etwas, was gesetzlich außerordentlich schwierig auszugestalten wäre, weil der Gesetzgeber dann die konkreten Schwierigkeiten auf sich nehmen würde, die wir im konkreten Fall hätten, im konkreten Vorgang. Deswegen wäre ich da so ein bisschen zurückhalten. Aber man muss es vielleicht noch mal weiter durchdenken. Die Frage ist so neu für mich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war nicht das Schlusswort und das letzte Wort zu diesem Thema, aber zumindest das letzte Wort heute in dieser Ausschusssitzung bei dieser öffentlichen Anhörung. Damit sind wir auch am Ende punktgenau unserer heutigen öffentlichen Anhörung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken im Namen des gesamten Ausschusses bei den Sachverständigen für ihren Sachverstand, für ihre Informationen, für die Beantwortung der Fragen. bedanke mich bei den Abgeordneten für das konzentrierte Arbeiten, auch für das fast immer Einhalten des Zeitfensters. Bedanke mich bei den Zuhörern hier im Saal und natürlich auch bei denjenigen, die zu Hause den Livestream oder im Büro den Livestream verfolgt haben. Bedanke mich auch bei der Technik, dass Sie dafür gesorgt haben, dass der Livestream überhaupt möglich ist. Herzlichen Dank dafür. Und ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg, den Abgeordneten noch gute Termine und erfolgreiche Termine und dass wir die Erkenntnisse, die wir heute haben, gewonnen haben, dann alle auch in unsere Arbeit und in unseren Herzen mittragen. Ich wünsche allen einen guten Abend. Die Sitzung ist geschlossen.